Guten Abend. Heute ist der 22. Dezember 2024. Wir haben die Episode Nummer 282 vom Donautech Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André.
Ja, hallo, hallo.
Und der Tom. Ja, so spät im Jahr haben wir es, glaube ich, noch nie aufgenommen.
Nein.
Kurz vor Weihnachten, am 22. Letzte Episode sozusagen des Jahres 2024. Es wird so eine, wir haben nicht nur die Agenda, gell? Aber es wird ein bisschen eine gemütliche Weihnachtsepisode so zum Jahresabschluss. Genau.
Genau.
Jo, wir starten mal den rein. Haben wir so von letzten Mal noch irgendein Follow-up? Habe jetzt gar nicht so im Blick eigentlich. Was haben wir denn letztes Mal? Haben wir sehr viel über Coding-Themen gesprochen, gell?
Ja, genau, über diese ganzen Git-Worktree-Geschichten, ja. Und so.
Wisst ihr den Gang, hast du ein bisschen Worktree verwendet?
Ah ja, stimmt. Eigentlich, ich habe dann nach der Podcast-Episode wieder ein bisschen angefangen, Worktree zu verwenden, halt eh aus dem, durch das, dass ich eh quasi in Git-Kraken als Git-Client, der schon relativ lang nimm. Ich habe da nochmal kurz überlegt, weil es ist, glaube ich, auch gerade nach der Podcast-Sendung, auch zwei Tage, meine Lizenz dann ausgelaufen, beziehungsweise ist halt zur Erneuerung angestanden und dann habe ich halt ein bisschen überlegt. So,
Kraken.
Vom Kraken, genau, soll ich wieder auf den Tower und so einmal gehen oder so, auf den Git-Tower. Habe mir aber dann gedacht, jetzt komme ich gerade so gut damit zurecht etc. Nehme ich den wieder. Ja, und habe halt dann angefangen, ich habe schon mal in diese Git-Worktrees schon mal eingeschnuppert und habe mir halt dann damals gedacht, ja, keine Ahnung, jetzt brauche ich da sozusagen einen eigenen Worktree für Reviews, dann mache ich gleich nur einen eigenen Worktree für den Main-Branch sozusagen, ja, dann mache ich nur gleich einen eigenen Worktree für meine eigenen Entwicklungen etc. Bin da ein bisschen hoch angefangen, glaube ich. Und ja, ich habe es diesmal jetzt nicht mehr so kompliziert gemacht, sondern ich habe jetzt einfach mal nur für mich quasi zwei Worktrees jetzt einmal gemacht, ja. Und der eine Worktree ist so, das bildet mehr oder weniger in Main-Stand ab oder halt auch so einen Zustand. Also ich habe es halt recht oft in dem Projekt, was ich, dass ich halt dann auch Release etc. Ja, und Release-Branches machen muss und dann wechselte hin und her zwischen Branches etc. Und ja, da für das habe ich mir quasi einen Worktree gemacht.
Ja.
Also so quasi so ein bisschen so ein lebendiger Worktree, sage ich mal. Der ist zwar ja trotzdem mit irgendeinem Branch dann verknüpft, ja, wenn du den anlegst im Git-Kraken, nur rein logisch gesehen, fachlich gesehen, ja, ist wenn er vielleicht verknüpft ist mit dem Main-Branch, aber wie gesagt, da springe ich halt ziemlich oft hin und her.
Mache ich auch so. Also der ist halt nur am nähendsten immer, also ich arbeite halt dort mit Branches, die den Main-Branch sehr nahe sind. Eben so Release-Branches und Hotfix-Branches und so weiter, ja.
Ja, genau. Und dann habe ich mir nur einen zweiten gemacht, weil ich habe auch ein paar so, ja, keine Ahnung, man hat halt meistens dann irgendwie so ein Topic, so Tickets, an dem man halt selber dann drauf arbeitet, ja. Die man halt dann auch vielleicht immer wieder unterbrechen muss, weil eben wieder irgendwas anderes dann ist und so. Und für den habe ich mir jetzt quasi meinen zweiten Worktree gemacht, ja, für sowas. Und ja, das sind jetzt im Grunde einmal die zwei Worktrees, die ich habe.
Ja.
Durch das, dass wir dann in der letzten Episode, dass ich ja da endlich einmal gecheckt habe, dass quasi das IntelliJ ja auch diesen Windows-Switch sozusagen ja über einen eigenen Shortcut ja selbst implementiert.
Ja.
Weil diese Windows, die da angezeigt werden, also wenn du quasi mehrere Projekte offen hast im IntelliJ, schaut es halt für einen Mac-User so aus, als wären es mehrere Applikationsfenster. Aber quasi für einen Mac ist eigentlich nur ein Applikationsfenster.
Ja.
So, was der IntelliJ einem halt vorgaukelt und jetzt kannst du halt mit diesem Mac Keybinding auf, also bei mir war das halt Command und dann diese Carré quasi, aber das gelegt, ja. Also zwischen Applikationsfenster switchen ist das dann. Da riechst du halt nicht viel aus, weil es quasi aus Mac-Sicht beim IntelliJ nur ein Fenster gibt, obwohl er für jedes Projekt mehrere anzeigt, ja. Genau, aber wenn du dann dasselbe Mapping eben, wie in der letzten Episode besprochen, dann nur mit dem IntelliJ konfigurierst, dann ja, hast du es halt. Und das war auch ein bisschen so Game Changer,
ja.
Weil es natürlich dann auch ständig zwischen die beiden IntelliJ-Fenster da hin und her wechselst, ja.
Genau.
Da wollte ich dich noch fragen, gibt's da eigentlich nur oder hast du da irgendeinen Weg auch noch, dass du die, weil, ich meine, sie kriegen ja farblich quasi so ein bisschen so eine Markierung ja auch, wenn du im Project dann dir das aufklappst, dass der sein, hat halt der eine, was weiß ich, irgendwie so ein oranges Icon und der andere irgendwie so ein lila Icon bei mir. Aber das ist, glaube ich, einfach aus dem IntelliJ aus, oder? Dass der das farblich irgendwie bezeichnet. Weil es war natürlich schön, wenn man sich das irgendwie selbst farblich auch markieren konnte, weißt?
Mhm.
Dass man es visuell auch immer gleich sieht, hey, auf welchen Worktree bin ich denn da jetzt?
Ja, also ich weiß schon, was du meinst. Jetzt habe ich überlegt gerade, was wir vor einer Zeit gemacht haben, was ich ganz geil finde, ist, ich meine, es ist jetzt ein bisschen Worktree-unabhängig, oder ich müsste, das war eigentlich eine gute Idee Richtung Worktree, ja. Aber es, man kann ja da im IntelliJ, ich überlege jetzt gerade, wie das gegangen ist. Ja, ja, genau so ist es gegangen. Du kannst sozusagen im Punkt Idea-Folder, in dem IntelliJ habe ich jeden Folder da, ein Icon.svg einlegen.
Ah,
und
okay.
Das taugt da an. Und ich habe da zum Beispiel für den Timer eben das Timer-Logo drinnen, ja.
Mhm. Und das nimmt er dann her in deinem Project.
Das nimmt er dann da her, um das da links in dem Project-Ding darzustellen.
Ah, okay.
Also könntest du dir eigentlich sozusagen dann da, wenn du das ja nicht eincheckst vielleicht oder so, was, dann, na doch, das, ja, aber du konntest halt über das Icon das managen, dass du da unterschiedliche Dinge siehst. Ja.
Aha.
Weil ich habe da eben auch, was die, bei uns für, wir haben eine Slack-Integration von Diamond, da habe ich jetzt Slack-Logo so drinnen dabei halt und dann habe ich einen Off-Serve und da habe ich ein OAuth-Logo halt und so, weißt du? Da habe ich mir da reingeklickt, halt, damit ich es so auf einen Blick schnell sehe. Ja.
Mhm.
Ja, das schaut ganz cool aus.
Du kriegst
da in der Startview, wo die Projekte aufgelistet werden halt sozusagen, ja.
Ja, genau. Weil sonst nimmt er ja sicher da gerade Kunde einfach nur in Anfangsbuchstaben von den Projektnamen
genau,
her, glaube ich.
Genau, ja.
Und er nimmt dann eben eh schon unterschiedliche Farben, weil ich habe quasi den gleichen Projektnamen dann für mehrere Worktrees, was er aus seiner Sicht, ja genau, also mit dem gleichen Anfangsbuchstaben.
Ja.
Und er nimmt auch andere Farben her, nur ich glaube, das sind jedes Mal dann irgendwie andere, also wenn jetzt IntelliJ wieder aufsetzen würde oder so, also ja.
Gibt's aber wahrscheinlich, also entweder du machst es wie das Icon oder es gibt nur ein eigenes Color, irgendwas zum Definieren da drinnen im Idea-Folder, ja, wie er das macht. Wahrscheinlich gibt's das auch irgendwie, schätze ich mal.
Vermutlich, gell? Okay, da steht irgendwas, Right-Click, Toolbar, Select Change Project Color, okay.
Mhm. Ah ja, da.
Okay, okay.
Wenn man recht drauf, welches Wasser draufklickt, ist ja schon da. Change Color.
Ah, ja.
Kannst du ein Custom Color auch hinterlegen, ja?
Mhm. Okay, passt.
Habe ich auch noch nie gesehen, ja. Change Project Color. Und auf was wirkt sich das dann aus? Ah ja, das ist sogar oben für den Window-Bar Tint sogar ein bisschen zuständiger, ja.
Mhm.
Aha. Ist eigentlich cool, ja.
Ah ja, cool, das haben sie da in der Doku. Warte mal, das
Also da kannst du auch Set Custom Icon Linke machen, klar. Ja.
Ah,
das
ja.
Habe ich aber einfach über File gemacht, aber das kannst du ja, direkt auswählen. Ja. Set Choose SVG-File und das liegt gerade da ein. Ja.
Okay, man muss eigentlich eh nur nachschauen, gell? Shape Project Color.
Nein, da muss man sich unterhalten drüber, weißt du, so wie wir da waren, ja. Sonst kommt man nicht auf die Ideen.
Voll. Nein, ja, man, was denn, das denkst du dann nur so nebenbei, so, irgendwie vorher geil zum Setzen und dann machst du wieder irgendwas anderes.
Ja, ja. Nein, aber das geht da eigentlich, das ist cool, ja.
Mhm. Ah, sehr cool. Ja, passt. Ist das auch gelöst? Ja.
Das auch gelöst.
Dann, ja, weil was der mag, einfach zwei so, was weiß ich, keine Ahnung, rot und grün oder irgendwas halt, ja, dass du das halt dann auch gleich visuell siehst, weil sonst musst du dann gleich immer, weiß ich nicht, irgendwie so einen Branch-Namen orientieren und so.
Mhm.
Und da musst du dann, ja, genau.
Ja.
Ja. Mal schauen.
Macht Sinn, ja.
Aber so mit zwei so Worktrees funktioniert es eigentlich, ja, für mich jetzt einmal relativ gut. Das Einzige, aber ich glaube, da mehr, falls es mir auch drüber geht, gell, mit dem, mit diesem Gradle Recon Plugin, was wir da gehabt haben, das haben wir ausgehauen, das haben wir zum Glück eigentlich eh nur so testweise drinnen gehabt in unserem Bild.
Ja.
Aber der ist dann mit dieser Location, also mit diesem Verzeichnisaufbau, die, mit dieser Worktrees halt nicht zurechtgekommen.
Ja, weil die so mit Punkten, also verlinkt quasi auf andere Directories und so.
Ja,
so,
genau. Das checkt er nicht ganz. Genau. Mhm. War jetzt aber dann bei uns kein Problem und ja.
Ja.
Haben einfach deaktiviert das Plugin oder rausgehauen aus dem Bild und ja, dann war das ganz nett, ja.
Also, wir werden ja vielleicht eher ein bisschen heute, weil es so passt, zum Jahresabschluss ein bisschen so Rückblicke und Highlights des Jahres irgendwie ein bisschen machen. Ja. Und eben aus meiner Sicht jetzt auch, wenn ich so zurückschaue, was heuer so in meinem Arbeitsalltag oder so passiert ist, eben, und es ist sehr witzig, eben, wenn du dann anschaust, was du hast eigentlich, wie hast du Anfang 2024 oder eben Ende 2023 da noch gearbeitet und wie arbeitest du jetzt? Mir taugt es ja schon, weil wenn ich mich dann da weiterentwickelt, einfach selber. Ja, also, wenn ich merke, also zum Beispiel jetzt eben das gerade das Workshop, das ist jetzt eine neue Funktion, die hat es vielleicht auch schon ein bisschen länger gegeben, aber das ist jetzt sowas, das, ich arbeite jetzt schon 15 Jahre lang mit Git, ja. Aber jetzt hat es nochmal so einen Sprung gemacht wieder, weißt? Ich nutze das Tool, das ich für meinen täglichen Arbeitsalltag brauche, nochmal mehr aus und noch besser, und ich kann damit besser quasi umgehen, und es gibt mir mehr und es macht mich effizienter und es macht mir dabei mehr Spaß quasi, ja, weil ich halt effizienter bin. Und das finde ich schon im Rückblick aber wieder geil, was man sich eigentlich dann innerhalb von so ein paar Monaten dann wieder doch dann neue Arbeitsweisen aneignen kann und so an seine Tools noch schleifen und verbessern kann einfach.
Ja, voll.
Wenn ich da gleich dranhängen kann, zum Beispiel, was ich auch so finde, was ich gerade in den letzten Monaten mehr und mehr angefangen habe zu verwenden, gerade wird dann ja so viel auf dem, mehrere Branches, längere, oft da, wie es jetzt gerade war mit meiner ganzen Spring Hibernate Upgrade Geschichte und so weiter, das jetzt doch über einige Monate gezogen hat, dann so mit dem Rebase zu arbeiten, ja, mit dem Rebase on to, ja, das war es leider jetzt im Git Kraken noch nicht geht, aber dass ich wirklich halt immer den Branch von irgendwo weghebe, von einem gewissen Commit weg und nur die Dinge ab da mitnehme und dann wieder wo drauf heb, ja, das ist was so in meinem automatischen Flow jetzt eingegangen ist, dass ich diese Tour, was ich halt, keine Ahnung, 2023 noch gar nicht so gehabt habe, ja, oder eben auch zum Beispiel was ich richtig jetzt in den letzten Wochen erst so angefangen habe, diese so Fix-Up-Commits machen, ja. Also, wo man halt einfach sagt, okay, ich habe da jetzt einen Fehler gefunden, der irgendwie beim Rebasen entstanden ist, vor, keine Ahnung, eigentlich vor 10 Commits sozusagen, ja, oder vor 5 erst, ja, und eigentlich will ich jetzt das fixen, aber ich will jetzt nicht einen einfach Fix-Tests drauf machen, sondern ich will genau den Commit fixen, der damals gemacht worden ist, ja, und früher habe ich dann einen Commit halt händisch gemacht und dann habe ich Interactive Rebase gemacht, habe es da hingeschoben und dann squashed und so weiter, ja. Aber eigentlich jetzt in letzter Zeit gehe und das verändert ja dann ständig die History und so, ja. Und jetzt machen wir das eigentlich viel mehr damit einfach, das haben wir uns im Team auch ein bisschen angewendet, so Fix-Up-Commits, dass du halt einfach sagst, Git Commit Fix-Up und dann gibst du den Commit-Hash an, den du eigentlich da fixst sozusagen, ja. Und dann landet das als Fix-Up-Commit in der History, der steht dann halt Fix-Up am Anfang vom Commit-Kommentar und Git weiß dann, dass der Sparer, wenn er mal dann rebased wird mit Autosquash, dass der genau die Stelle dann am Ende dann dort landet und da einiges gesquasht wird.
Ah,
ja. Und du musst das Ganze händisch halt nicht mehr machen. Ja? Und du musst es nicht gleich sofort machen, was eben auch voll geil ist, weil du halt dann eben vielleicht mehrere Leute in demselben Branch arbeiten und die dann immer ständig die History kaputt wird quasi, ja, sondern das Autosquashen und Rebasen tust halt dann irgendwann am Ende des, wenn es relativ weit schon bist.
Ja.
Und die Dinger landen dann noch am Ende halt an der richtigen Stühle. Ja. Das hat auch, muss ich sagen, mein ganzen, ja, das ist so ein Workflow im Git jetzt, den ich bis vor ein paar Monaten gar nicht so verwendet habe, der aber jetzt schon sehr, 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 sehr gut anfühlt und das Ganze nochmal, finde ich, einfach verbessert hat und professionalisiert hat, eben da im Team gemeinsam an so einem langlaufenden Branch zu arbeiten. Der, ja. Genau, also das ist so eins von meinen, wenn ich sage, worktechnisch Highlights, wo ich mich einfach echt verbessert habe mit dem Tool, den ich schon seit 15 Jahren, das ich schon seit 15 Jahren verwende. Möchte man auf keinen glauben, dass das noch geht.
Ja, ich weiß nicht, man beschäftigt sich dann teilweise oder hat man halt einfach gar keine Zeit, dass man sich dann einmal oft einmal gar einen Schritt zurück macht und einmal sie, keine Ahnung, wieder mal, sie halt eigentlich wieder mal eine Dokumentation von einem Tool oder so durchliest, oder was sie so dauert, weil es halt eigentlich auch so viel an unterschiedliche Tools und Frameworks etc. ist, die man jetzt ja mittlerweile schon verwendet. in so einem Projekt. Ja. Aber ich denke mir das halt dann oft, gell, das sind halt im Grunde so Sachen, ja, weiß ich nicht, die treten halt in jedem Projekt auf. Das mit den Worktrees, ja, oder ja, dass du jetzt sagst, hey, ich tue da ständig Branch wechseln und keine Ahnung, jetzt habe ich aber Änderungen und ich mag jetzt nicht jedes Mal stashen müssen oder irgendwas, ja.
Genau.
Ja, gibt's eh dann wieder Lösungen dafür, aber, und man, wahrscheinlich findet man es relativ schnell, wenn man sich halt einmal dann die Zeit nimmt, gell, und da ein wenig schaut.
Ja, also, aber man muss sich nicht immer auf so ganz hohen Ebenen dann irgendwie wieder, es gibt einfach eben so Tools, die man täglich verwendet, wo man echt nur was rausholen kann.
Ja,
einfach, ja. Eben auch, wie wir jetzt gerade wieder geredet haben, aus der IntelliJ IDE, die man ja schon eigentlich meint, man kennt es schon so gut, aber die so viel Möglichkeiten hat und Einstellungsdinge und so weiter, die kann man sich noch viel, viel mehr quasi zunutze machen halt einfach. Ja, das finde ich schon wieder geil. Ja. Mhm. Ich muss ja so lachen. Ich habe vor kurzem erst einmal so richtig gecheckt, da war fast peinlich, aber ich sag's trotzdem, aber wenn ich im IntelliJ mehrere Tabs offen habe, habe ich mir irgendwann einmal gefragt, ja, warum haben die Dinger eigentlich manchmal, also mit, sagen wir so, angefangen hat es eigentlich so, dass ich mir oft Schwado habe sogar, dass ich sage, was ist eigentlich jetzt gerade der aktive Tab, dabei ist das ja dort nur quasi durch die blaue Linie gekennzeichnet, die drunter ist. Mhm. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, warum ist dieser eine komische Tab so grün? Ja? Bis ich eigentlich dann den gecheckt habe, dass alles, was halt Tests sind, ja, diese grünliche Hue hat. Ja? Naja. Nicht nur jetzt die Tabs, sondern ja auch eben die Packages im Project Explorer sozusagen. Also das Java Main Package ist quasi so blau und das Java Test Package ist halt so grün. Und das hat also ein hinterlegtes Background quasi in dem Project Explorer.
Naja.
Ja. Und das schlagt sich halt auf die Tabs durch. Weißt du? Ich meine, das ist eine Kleinigkeit, aber ist mir noch nie so richtig bewusst aufgefallen, dass das halt diesen Sinn halt hat. Dass diese Farbmarkierung da im Hintergrund. Ja, und wenn es das mal, wenn das klar ist, kann ich die Tabs auch wieder einfach auf einen Blick viel besser unterscheiden. Ah, da habe ich Tests offen, da habe ich Main-Klassen offen, bla bla bla, das ist der aktive Tab. Das ist einfach so, ja, so kleine Verbesserungen oft, was man sich ein bisschen auseinandersetzt, warum ist das eigentlich so?
Ja, okay, das ist halt bei alle diese Tools stehen dann auch da, die werden halt auch meistens dann aktiv weiterentwickelt. Und man schaut sich halt einfach auch von IntelliJ oder so, weiß ich nicht, jetzt halt natürlich nicht jedes Mal Release Notes oder so, wenn du das updatest, weißt du, da waren ja auch viel interessante Sachen dabei, wieder da dazukommt, aber es ist halt einfach alles so viel,
Und weißt du, zum falschen Zeitpunkt halt auch daherkommt, du startest deinen Arbeitstag quasi, was der machst die Idee auf und die ist halt updated, jetzt habe ich keine Zeit, dass ich mir eine halbe Stunde lang die Release Notes jetzt anschaue. Natürlich war es oft nicht schlecht, man nimmt sich wieder mal einfach die Zeit und sagt so, jetzt sind schau ich mir wieder mal an, was hat sie eigentlich da in der neuen Version, weil ich die jetzt hernehme, so quasi. Ja? Also das hilft schon was, man kann sich da echt noch gut weiterentwickeln einfach halt.
Ja, voll. Das ist halt auch oft bei so Frameworks und so Libraries, die man halt dann auch in der Entwicklung hernimmt, wo ich mir dann halt auch oft denke, was der so, ja, keine Ahnung, verwendet man die sozusagen überhaupt nur zeitgemäß, weißt? Oder ist das halt jetzt was ich halt jetzt schon seit, keine Ahnung, 5 Jahre oder nur länger schon so verwende? Und es gab halt aber eh viel coolere Möglichkeiten oder viel modernere oder so. Ich meine, das ist echt teilweise, weiß ich nicht, schwierig oder, keine Ahnung, musst echt schauen, dass du halt hinterher kommst, dass du nicht irgendwo einmal in Anschluss halt einfach auch verpasst.
Ja.
Und dann irgendwann einmal sagst, ja, keine Ahnung, ist mir jetzt wurscht, ja, was jetzt passiert in der Außenwelt, ich mache jetzt einfach nur drei Dinge und bis zur Pension und passt schon.
Nein, also ich bin da, also wir haben wirklich so, wenn ich das am Ende des Jahres ist, finde ich ganz cool, es gibt jetzt überall diese Wrapped, was der Spotify Wrapped und Apple Music Wrapped und bla bla. Und wenn ich mir so mein Arbeitsding anschaue, dann kann man es schon auch immer wieder, ist es cool zum Sehen, finde ich auch für uns selber, dass man einfach heute besser arbeitet oder besser geworden ist in seinem dem, was man täglich tut, wieder als wie vor einem Jahr noch.
Mhm.
Ja, das taugt mir schon dabei.
Ja. Was da mir auch heuer viel taugt hat, einfach war, obwohl es eigentlich so unscheinbar ist, ja, aber das ist so ein bisschen wie dieses Thema, soll man jetzt Tests schreiben oder soll man keine schreiben, ja. Also erst, wenn du damit die Erfahrung gemacht hast, was da bringt, das Test hast, dann bist du quasi ein Advokat dafür, sozusagen. Mhm. So ist es halt auch mit diesen ganzen Arch-Unit und Open-Rewriting.
Ja, genau. Also das, ich habe jetzt gar nicht verlisten gehabt, aber ist ja auch sowas, was ich eigentlich 2024 erst angefangen habe, ja.
Ja.
Arch-Unit, ja.
Mir ist das eigentlich auch erst dann, ja, während die MRs, die ich halt dann oft mache, eigentlich dann so eingefallen oder aufgefallen, denke ich mir, ja, Alter, bevor ich das jetzt da jedes Mal, wieso machen wir da jetzt eigentlich kein Rewrite oder keine Rewrite-Regel oder halt kein Arch-Unit-Rule dafür, weißt du?
Genau, ja.
Wieso muss ich das jedes Mal dazu schreiben? Da ist mir viel lieber, es duscht gleich beim Entwickler,
weißt?
Und der ärgert sich dann, aber der riecht es dann gleich her und dann ist das halt überhaupt kein Diskussionsthema mehr beim MR.
Ja, ja.
Genau. Und eigentlich muss das, ja, genau, einfach diese Idee, dass das ganze MR-Review einmal, dass diese ganzen relativ trivialen Sachen mal abfrühstückst, sage ich mal, ja, automatisiert und erst der menschliche Reviewer an den Punkt dazukommt, wo es im Grunde dann wirklich vielleicht im Idealfall nur um so fachliche Sachen diskutieren kannst oder vielleicht ein bisschen komplexere Architekturfragen, weißt, wo da natürlich dann als Arch-Unit oder was vielleicht auch noch ein wenig helfen kann, aber ja, wo es halt vielleicht einfach um Entscheidungen geht, die man treffen muss.
Ja.
Das ist schon ganz, ganz nice, ja, dass so ewige Diskussionen, die man halt immer wieder hat, was der so, ja, dass das halt einfach einmal irgendeiner dann als Rule reinballert und ja, dann ist es aber gut so.
Genau, wenn man sich mal darauf geeinigt hat im Team, ja,
dass ja, das genau. Ist, ja.
Da habe ich auch jetzt noch einiges voran, wenn man jetzt sozusagen mal den großen Block der Modernisierung hat, was wir gerade machen, hinter uns haben, beim Spring 3 und so, dass ich dann auch noch wirklich sage, okay, jetzt gehen wir noch ein paar Aufräumtätigkeiten als nächsten Schritte und dann machen wir das auch gleich mit Arch-Unit und Open Rewrite und so, dass das dann auch so bleibt quasi.
Und gerade auch beim Arch-Unit, du kannst da wirklich viel halt auch nur mit so Custom Rules, ich nenne es jetzt einmal halt ausholen einfach, ja. Weil, ich weiß nicht, ob ich es jetzt im Podcast schon erzählt habe, aber ich glaube schon, aber ich glaube, ich habe es mir erzählt, mit dieser ganzen Nullability Annotations und so.
Zum Beispiel, ja, genau, ja, haben wir geredet.
Genau,
ja.
Da kannst du da halt super Rules halt auch schreiben, dass du halt einfach bei neuen Methoden sichergestellt wird, dass die halt bei so Parametern dann auch wirklich hingeschrieben werden, ja. Und ja, das ist echt sehr, nimm dann wirklich viel Arbeit ab. Ja. Das ist so, genau, so code-technisch sicher eins von diesen Learnings, die ich so gehabt habe, ja, das Jahr.
Ja, cool. Was ich auch noch in der Liste habe, ist beim arbeitstechnischen jetzt, wir haben vor ein paar Monaten, gut, mindestens schon ein Jahr her oder so, jetzt bei uns in der Firma wirklich umgestellt noch, von vorher haben wir so Evernote da verwendet, für Notes und so Zeug. Und ich habe das dann alles einmal eigentlich migriert, weil wir ja quasi im Google Workspace und so haben. Und ich finde, Google Docs hat einen extremen Sprung gemacht in Sachen Usability, ja, mit eben so vordefinierte, fertige Blocks, die man verwenden kann für Code, also Markup-mäßig, die supportet auch ganz gut und so Tabellen mit so Progress-Listen und dort Task-Tracking ein bisschen auch und so, ja. Und das hat für mich total die Hürde eigentlich auch reduziert, zu sagen, ja, ich mache mir jetzt da irgendwie eine gescheite Dokumentation, die ich mir so mitschreibe für gewisse Dinge halt. Und jetzt zum Beispiel gerade bei diesem riesen Umbau, das kennt jeder, der das schon mal gemacht hat, wenn man so Spring migriert, dann fallen dann halt irgendwie, während man das Ding irgendwie wieder zum Laufen bringt, ja, 10 Sachen fällt man halt drüber und googelt man und schaut Stack-Overflow und schaut Dokumentationen und hin und her. Und dass man das auch dann irgendwie ein bisschen mitschreibt halt quasi, was da jetzt alles eigentlich gewesen ist und was man alles ändern hat müssen, warum und wieso, ja, dass man am Ende dann, wenn man den Pull-Request hat, dann ein bisschen eine Listen hat und eine Guideline, was jetzt eigentlich dann zum Testen und zum Anschauen ist, weil sich das und das alles geändert hat. Ja, und da habe ich einfach jetzt wirklich angefangen halt, das alles in so einem Google Doc einfach mitzuprotokollieren und zu sagen, mit so einem Status-Flagger, ja, ist noch zum Reviewen oder ist wirklich abgeschlossen oder da fällt uns noch was, ist denn zu tun und zu zeigen. Ja, das hat mir auch extrem geholfen. Ich bin schon jemand, der das vielleicht in den letzten Jahren noch zu wenig gemacht hat, dass er auch wirklich Sachen mir einfach mitschreibt, während ich was tue. Ja, aber durch das, dass das Google Docs jetzt da so gut geworden ist von der Usability und von den Dingen, das kann mit den Blöcken und so, und das so wenig, wie soll ich sagen, Hürde ist, das einfach ein neues Doc aufzureißen, ja, habe ich das bei mir wirklich in den letzten Monaten viel, viel verstärkt und verbessert. Das taugt mir auch, ja, weil es einfach so ein bisschen Sicherheit bietet halt, ja, dass das besser dokumentiert ist alles.
Ja, das ist ja dieses ganze Notizenthema und so, das ist auch noch wie soll ich sagen, da gibt's auch noch viel Room for Improvement, glaube ich. Ja. So generell, weil das macht halt auch jeder anders in die Projekte. Weil oft ist halt schon so, dass es dann in einem Unternehmen eher oft dann einfach eine Confluence oder sowas gibt, ja. Was jetzt aber nicht wirklich, ja, irgendein Wiki halt, genau. Was ja eigentlich auch super integriert war, jetzt mit einem Jira, mit einem Ticketsystem etc. Was jetzt aber, ich weiß nicht, was halt jetzt zum Beispiel aber die Entwickler sollten hernehmen, um genauso Notizen oder irgendwas zu machen, weißt.
Ja.
So, also weiß ich nicht, das war jetzt ganz selten, nur habe ich das einmal gesehen, dass, keine Ahnung, wenn du so einen größeren Feature gearbeitet hast, dass dann auch wirklich in der Entwicklung da irgendwas Technisches eingeschrieben worden war, weißt, vielleicht so in der Produktentwicklung, klar, dass da so an Spezifikationen geschrieben wird etc. Aber bei den Entwicklern, da habe ich auch schon alles gesehen, ja, die einen schreiben in Apple Notes mit, die anderen machen sie einfach nur irgendwelche Textfiles, die halt lokal irgendwo liegen, weißt du, und haben einfach nur einen Texteditor offen quasi.
Ja.
Und schreiben halt da mit. Andere schreiben halt gar nicht mit oder schreiben im Code irgendwelche To-Dos mit. dass es halt im Code quasi dann vor dem MR dann nicht vergessen oder so, ja.
Ja, ja.
Ja,
das, da bei den To-Dos muss ich auch noch kurz einhackeln. Habe ich jetzt auch Learning gehabt. Ich habe das auch gemacht, dass der war am Anfang, wenn ich da upgradet habe von 2.7 bei unserer Large Codebase auf 3, sind halt wirklich sehr, sehr viele Dinge, auch gerade so, alles, was so interner von Hive nicht benutzt hat und so irgendwie gebrochen, ja. Und du schaffst es am Anfang gar nicht, das alles gleich zu fixen, bis du musst ja mal irgendwo anfangen. Und dann gehst du da viel so her und kommentierst halt einfach Teile und Methoden einfach aus, ja. Und zum Beispiel gerade jetzt, was so Richtung bei uns Inverse Audit Sachen so Geschichten waren oder irgendwie die internen Sachen von Session Impl und so verwendet haben von Hibernate, gell. Und dann habe ich die Methoden teilweise einfach auskommentiert und dann Return True oder Return Null oder irgendwas halt zurückgeliefert, damit ich halt da irgendwie drüber komme und so ein /to-do halt einfach dazu gemacht und vielleicht noch was dazu geschrieben, ja. Aber es hat dann am Ende dazu geführt, dass ich immer wieder halt auf die Suche begeben haben müssen, wo noch so To-Dos stehen, ja. Und dann aber auch leider auch sehr viele To-Dos noch von früher noch drinnen stehen, die nicht jetzt entstanden sind. Was ganz schön schwer war, dann meine To-Dos von der aktuellen Changes quasi zu finden und das zu unterscheiden von den anderen, ja. Und zweitens, wenn da noch Tests gefehlt sind, auszufinden, dass die Tests fehlen, weil der Code noch auskommentiert ist. Ja, und gescheiter war es gewesen, das habe ich dann also gemacht, in vielen Fällen noch, dass ich halt einfach in die Methode dann auch wirklich auf Throw Not Implemented Exception oder so eine tue.
Ah, ja.
Ja, damit quasi zwar das compiled und alles, ja, aber die Tests dann fehlen mit einer sprechenden Meldung, weil halt das noch nicht implementiert ist. Ja, und nicht einfach fehlen, weißt du, dass so der Wert halt nicht stimmt oder so am Ende vom Test. Ja.
Ja.
Das war so ein Learning, also es wäre in Zukunft eher dann, wenn ich da so To-Do eine mache, was später zu erledigen ist, dass ich dann auch, weil das noch neu implementiert wird oder umgeschrieben wird, dann mache ich mir da so eine Throw Not Implemented Exception eine. Ja. Mit entsprechender Beschreibung, warum und wieso das noch nicht implementiert ist jetzt bei dem Refactoring. Ja, ja, genau. Das glaube ich hilft in Zukunft auch.
Ja. Okay.
Ja.
Ja, also ich glaube, jetzt bei zurück zu diesem Google Docs Thema. Ich glaube, dass die ja auch relativ viel geschraubt haben, weil es auch, was der mit Notion oder Microsoft Loop und so auch schon Konkurrenz halt einfach spielen, die da einfach moderner aufgestellt sind, sage ich mal.
Ja, ja.
Ich meine, Google Docs, die sind ja schon immer stark gewesen, wirklich in dem Kollaborativen, glaube ich.
Ja. Das muss man auch sagen. Das, also das haben sie sich lange ausruhen können, diese Lorbeeren, weil das ist wirklich halt einfach, das funktioniert bombengeil halt einfach immer schon, ja.
Aber genau. So, dass das so haben wie, zum Beispiel in Notion, glaube ich, das waren eh so wahrscheinlich auch von den ersten, die halt so richtig modernes, ja, weiß ich nicht, Tool halt einfach da auf die Füße gestellt haben, was jetzt nicht nur jetzt irgendwie ein Wiki halt jetzt ist, gell, sondern wo du halt einfach auch, keine Ahnung, Seiten haben kannst, wo du dann ganze quasi Datenbanken oder so Sheets oder so einbetten kannst, weißt, und so Tabellen entwerfen kannst und was auch alles,
ja,
dafür Funktionen gibt. Also, ja, und das haben sie, glaube ich, schon gespielt. Ja. Und glaube, in die Richtung, ja, wollen sie einfach ein bisschen gehen.
Ja, da sind sie eigentlich, im Moment, du merkst irgendwie, die haben alle paar Wochen da irgendwie gefühlt beim ganzen Workspace-Zeug bei den Sheets und bei den Docs und so neue Geschichten aus sich halt. Ja.
Aber wenn man sagen muss, da ist halt, weißt du gesagt hast, damit diese Code-Listings und so weiter, dass das jetzt schon voll cool geht. Ich glaube, das ist halt auch nur wirklich dann in der Business-Variante so. Oder haben sie das auch schon umgestellt? Weil ich habe da zum Beispiel bei meinem privaten Google-Mail-Account einmal geschaut, ob das jetzt auch schon geht bei Google Docs.
Ja.
Und zum Beispiel diese, ja, einfach, dass du halt Code einbettest, auch für bestimmte Sprachen und so, das kannst du da nicht machen.
Okay.
Ich glaube, dass das ein Feature ist, wirklich von Business.
Ich habe ja da nur diesen
uralten
Legacy oder von Google Workspace, was der, wo ja so ein, da geht das schon auf jeden Fall.
Es hat zwar früher dann so Third-Party-Extensions oder Plugins oder was auch immer, wie das da bei einer heißt, halt gegeben.
Ja.
Wo du halt natürlich aber dann deine Codebeispiele quasi an irgendeiner Third-Party halt dann weitergibst zum Formatieren.
Aha.
Aber das war nämlich da ein bisschen.
Ach, stimmt. Nein, dem geht's nicht.
Ja, genau.
Im privaten, da geht's
muss nicht. Muss man halt nur dazu sagen, ja.
Ja, stimmt.
Weil das ist nur im Feature. Das ist nämlich eh witzig. Das ist meistens dann so diese ganzen, also ich mache das auch gern, dass ich mir manche Codebeispiele auch wirklich wegnotiere sozusagen, ja. Mhm. Gerade Sachen, die vielleicht in unterschiedliche Projekte gesehen habe, weißt du, dass man das, ich begehe natürlich da keine Urheberrechtsverletzung, hoffentlich. aber also ich tue da nicht jetzt ganze Klassen wegschreiben, aber halt nur so, keine Ahnung, Codebeispiele,
ja.
Wo du dann irgendwas dazu schreibst oder so. Und sehr viel Notiztools brechen dann genau an dem.
Ja.
Weil halt dann sehr viel, zum Beispiel Apple Notes, können dann halt nur den Code halt irgendwie, was der irgendwie so, keine Ahnung, in so einer Typewriter-Font halt dann formatieren.
Mhm.
Aber das war's halt dann auch schon.
Ja.
Also du hast keine Programmiersprachunterstützung, kein nix, ja, und etc. Und ja, genau, darum ist mir das auch mit Google Docs halt in Erinnerung, ja, weil da haben wir dann auch damals gedacht, auch wieder so ein Tool, was du dann quasi für sowas nicht hernehmen kannst, ja.
Ja. Nein, das ist mir jetzt auch, stimmt, hast recht. Ich habe es jetzt gerade einmal in meinem privaten Workspace Legacy Account, wo es da geht eigentlich viel von diesen Building Blocks, was jetzt so Tabellen und Task Tracker und so weiter angeht, auf ein Code Block führt, ja.
Ja, genau.
Aha, witzig.
Voll, das haben sie echt ausgespart als Premium.
Weil er natürlich quasi das Code Block gleich darauf hindeutet, dass das irgendwie von Softwareentwicklern in Firmen verwendet wird oder sowas. Ja, wahrscheinlich, da unterscheiden sie sich vom Produkt einfach, ja. Schräg, ja. Mhm. Ja, also das taugt mir schon recht gut, dass so Sachen mittlerweile da gängern, das wird immer besser und das nutze ich jetzt auch recht gern, wirklich schon für die Geschichten, ja.
Ja.
Was auch ganz geil ist, finde ich jetzt auch diese Tabs, was haben, dass man größere Dokumente einfach machen kann und das so in wirklich Tabs noch trennen kann innerhalb des Dokuments, ja, wo du dann halt einfach da wiederum eigentlich, quasi sind es wieder Dokumente innerhalb von Dokumenten, die halt von so durch Tabs getrennt sind und dann dort wieder fortlaufend sein können halt. Ja. Und dann schiebt es das nicht so an, wie wenn du so ein langes Dokument hast, du musst dauernd scrollen, aber wenn es da halt wirklich eine zusätzliche Tab-Struktur noch innerhalb des Dokuments.
Ja.
Ist auch ganz cool.
Mhm.
Jo. So, jetzt lösche ich diese erstellten Dokumente da wieder zum Testen. Genau. Ja, wenn wir so beim Rückblick noch sind, da hätte ich noch ein Tool, was einfach für mich auch heuer Einzug in mein Leben gehalten hat, sowohl privat als auch arbeitstechnisch und was mich sehr begeistert, wie cool das ist, das Teil. Ja?
Mhm.
Am meisten hervorzuheben, da ist im Tailscale bei mir. Ja.
Okay.
Mhm. Also das habe ich ja eben 23 noch gar nicht verwendet. Vielleicht einmal davon gehört wo, in einem Podcast oder so auch. Ja.
Ja.
Mhm. Aber so richtig, dann habe ich schon Weihnachten, glaube ich, gesagt, ja, das müssen wir das nächste Jahr mal ein bisschen anschauen und so. Und seit, keine Ahnung, Februar, März hat es richtig Einzug gehalten und jetzt ist das nicht mehr wegzudenken.
Mhm.
In der Firma einfach sowohl jetzt, keine Ahnung, die ganze Handhabe für jetzt Bereitschaftsdienst und wer halt wo Zugriff haben darf und SSH-Zugänge haben soll und die quasi alles dort zentral jetzt steuerbar sind und keiner muss sich mehr irgendwie über seinen Key kümmern oder sein Passwort updaten oder bla bla, sondern das regelt halt über Tailscale SSH und dann die Entwickler Zugriff geben auf irgendwelche MySQL-Datenbanken von Testumgebungen, die irgendwo in einem Kubernetes laufen, als Port-Durten, das einfach via Tailscale verfügbar machen für die Gruppe an Entwicklern, dass sie die diesem Data-Grid lokal einfach anschauen können. Ja, oder Cluster voneinander, miteinander verbinden, so dass der Prometheus von einem Cluster, der irgendwo läuft, in einen anderen Cluster zum Umschreiben kann, wo das Grafana das dann anzeigt und so weiter. Also Wahnsinn, wie arg das mittlerweile im Einsatz ist und was es alles auf einfachste Art und Weise irgendwie kann. Ja, ich bin immer wieder noch begeistert. Jetzt vor kurzem habe ich mir noch ein bisschen angeschaut, eben in Richtung, was man mit Permissions und ACLs noch so alles machen kann im Detail. Und hab dann gesehen, die haben sogar in dem ACL-File unten so eine Möglichkeit, um Tests anzugeben. Also du kannst sogar einschreiben, ich möchte immer testen, dass der Mandant, also der Client sich zu dem über den Port verbinden kann. Ja, das muss gehen. Und wenn du oben was bei den ACLs oder so änderst und du würdest was ändern, sodass das unten nicht mehr funktioniert, dass der da hinkommt, dann kannst du das nicht speichern quasi. Ja. Also die haben sich das wirklich so weit durchdacht in so viele Richtungen, das finde ich einfach extrem geil für so ein kleines Open-Source-Projekt. Auch von der ganzen Dokumentation und dem YouTube-Channel, wo der auf so eine lockere Art und Weise dir das alles erklärt und beschreibt. Wahnsinn, ja. Ich bin echt happy und preislich auch für das, dass wir das jetzt in der Firma verwenden und da wirklich einige Devices drinnen haben, Geräte miteinander verbunden haben und auch User. Ist das von der Abrechnung her so cool gehalten, dass das halt wirklich nur, wer das halt aktiv im Monat benutzt, zahlt halt für das und wer nicht, zahlt halt nichts und so. Ja,
da gehört bei Active User quasi.
Ja, also mal zahlen wir halt $15 für einen Monat, dann zahlst du wieder mal 20, dann zahlst du mal 30, dann zahlst du wieder mal nur 10. Das ist echt geil. Ja, sehr gut gelöst, finde ich.
Okay, ja. Das, da habt ihr aber dann schon quasi dieses Premium, oder?
Ja.
Das Premium-Pricing quasi.
Und es macht wirklich im Vergleich zu anderen Tools, was die Geld kosten, sehr, sehr wenig aus.
Ja.
Und es hat den ganzen, also weil ich immer sage, wir sind einfach nicht allzu große Firma mit einem sehr kleinen Operating-Team. Ja. Und wir machen aber halt doch viel im Operating, was wir halt so schaukeln mit unseren Cluster, Kubernetes und Betrieb und Test, Development, Pipelines, bla bla. Und das Tailscale ist jetzt so ein Tool, was genau da reinpasst, dass halt wirklich das mit einem kleinen Team auch ist, der schubst irgendwie. Ja. Finde ich echt cool. Kann ich nur dick empfehlen, ja.
Okay.
Ja.
Nimmst du das Tailscale privat daher?
Ja. Also ich habe das auf mein Apple TV installiert zum Beispiel, ja. Das finde ich auch so, dass das am Apple TV läuft, ja.
Aha.
Weil das,
für was?
Naja, der Apple TV ist ja quasi immer on und am Netz, ja. Doch, das ist halt auch so, wie der Apple TV halt ist, gell. Und wenn du dort Tailscale installierst, dann kannst du jederzeit halt einfach ein VPN aufmachen in dein Nachhause halt sozusagen.
Ach so, so als Heimserver quasi.
Naja, entweder halt, wenn du unterwegs bist und du willst gern halt den als Exit-Node verwenden, sodass du quasi immer verschlüsselt surfst, egal wo du bist, in, keine Ahnung, jedem dummen Hotel-WLAN oder mein Mac im Free-WLAN oder wo auch immer, ja, wo
es quasi nicht über deine Public-IP-Adresse dann sozusagen wieder rauskommst.
Ich gehe dann über meine Public-IP-Adresse von zu Hause nach draußen immer. Also du kannst den einfach als Exit-Node verwenden, aber ich habe natürlich jetzt auch daheim diverse Appliances mit IP-Adressen, jetzt zum Beispiel mein Home Ubuntu Server, wo diverse Docker-Container drauflaufen und mein Luxon und was weiß ich, auch fürs Luxon zum Beispiel, das, was ich nicht nach außen öffentlich mache, ja, kann ich halt dann über diesen VPN-Gateway halt einfach auch dieses drauf connecten. Ja. Habe ich früher über verschiedene andere Wege gemacht. Es gibt da beim Unify ganz ein geiles VPN, ganz kurz mittlerweile, aber ja, das Tailscale finde ich, macht es sehr, sehr gut und ja, taugt mir extrem für diese, auch für SSH-Zugang und so Zeug, ja. Genau, und das ist auch wirklich cool, du kannst in dein Mac oder iPad, wo du es halt brauchst, auch dann einfach mehrere Accounts connecten, also einen privaten und einen Firmenaccount und kannst einfach schön switchen zwischen die zwei und dann hast du halt das eine oder das andere Tailscale-Netz halt, ja. Je nachdem, welchen Account das du halt
wählst. Eigentlich ein ganz leichter Weg, wie du quasi ein WireGuard VPN aufsetzt.
Sozusagen. Genau, es ist ja nichts anderes eigentlich wie Wirecard sozusagen. Ja. Aber das Dumme beim Wirecard ist halt immer das Herumkopieren und Austauschen dieser Keys halt. Ja. Und das macht halt das Telescale sozusagen auch für dich. Ja. Und on top hast du halt noch die volle ACL und Struktur halt, wie du regeln kannst, wer von wo was auch in diesem Ding, der was in dem Telescale, in dem Wirecard drin ist, wer was alles sehen darf, so quasi noch. Mhm. Ja. So, da sind jeder überall Hikro quasi im Tales, in dem Wirecard-Netz. Ja. Extrem cool gemacht, ja.
Und für, also okay, am Apple TV ist das quasi einfach nur also was installierst du dann?
Du installierst eine App was ist das? Quasi, wo du dann so kleine Management-Oberflächen auch noch hast.
Ah, okay.
Ja. Mhm. Es schaut aus halt wie quasi Netflix oder was, halt einfach als App halt einfach am Apple TV. Und es installiert halt natürlich eben auch so ein VPN-Profil halt.
Okay.
Ja. Mhm. Und das tut es am iPhone und am iPad ja auch. Und dann war ich letztens noch richtig überrascht, das was ja wirklich auch sehr geil ist. Also, wenn du das Telescale SSH verwendest, dann managt ja das Telescale quasi bei der Connection diesen SSH-Key-Austausch. Ja. Mhm. Und es macht quasi so ein SSH Public Private Key Exchange für die intern in der Connection drinnen und fängt halt diesen Ding ab. Und das geht sogar, habe ich letztes Mal festgestellt, wenn ich am iPad bin und dort mit Prompt quasi einfach ein Quick Connect mache irgendwo hin. Ja, ich habe da diese uralte Prompt Shell App so quasi, die war schon länger.
Ja.
Und früher habe ich dort immer dann entweder Username und Passwort irgendwie in so einer Liste von Servern halt gespeichert, ja. Oder mir teilweise angefangen auch den Private Key dorthin zu importieren von meinem SSH Client, ja. Aber das brauchst du jetzt alles mit dem gar nicht mehr. Du brauchst nur noch Telescale halt drauf haben. Und wenn du dann sagst, du machst über Prompt, über SSH Port 22 einen Quick Connect auf irgendeine IP-Adresse oder irgendeinen Host in dem Telescale-Netz, dann, ja, kannst du dort, bist du da gleich über SSH Key Exchange angemeldet.
Ah, ja, krass.
Was voll praktisch ist für mich so, wenn du unterwegs bist und irgendwie, keine Ahnung, einmal in Bereitschaft oder im Support irgendwo vor ist oder was, was du gleich einmal wo hinschauen willst, es geht sogar am iPhone gar einmal, ja. Ohne, dass ich dort groß meine Credentials und das alles immer aktuell halten muss. Ja. Sehr, sehr vielseitig und auch so ein Mini-Tool, aber es kann nur so viel mehr, ja. Echt geil. Ja. Ja, also
ja, cool.
Telescale, Git, was haben wir jetzt schon das gehabt, IntelliJ, Kraken. Also wirklich, ja, die ganzen Tools. Ja, das Kraken habe ich letztes Mal, hat er jetzt auch kurz, glaube ich, nachdem wir da letztes Mal drüber geredet haben, auch dann nochmal ein Update gebracht, wo es die Worktrees noch, da, jetzt zeigen sie so kleine Bäumchen an. Auch.
Ja, genau.
Vielleicht haben wir doch sehr weihnachtlich.
Ja.
Aber
stimmt, es ist, hat nicht, ja.
Aber es ist nicht wegen Weihnachten, sondern wegen den Git-Worktrees.
Genau.
Aber man sieht jetzt auch schön in der Listen einfach auch bei den Branches quasi, welche von den Branches jetzt in einem Worktree ausgecheckt ist, ja, dann weiß man, okay, wenn man da drauf geht, dann wechselt auch den Worktree gleich, ja.
Ja, ist ganz genau. Cool.
Mhm.
Aha. Was ich nur nicht irgendwie ganz check ist, dass man die quasi nicht in eigenständige Tabs auch offen haben kann, sozusagen. Also du kannst quasi immer nur in einem Git-Kraken-Tab kannst du entweder den einen oder den anderen Worktree halt offen haben.
Ja.
Das ist irgendwie ein bisschen unpraktisch teilweise, weil oft magst du dann wirklich ja parallel arbeiten sozusagen. Ich meine, du kannst dem IntelliJ dir dann auch aussagen lassen, die Historie etc.
Mhm.
Aber ja, genau.
Das witzig, ja, also ich weiß auch nicht, wo es da eigentlich dagegen spricht, warum das jetzt nicht geht. Ja.
Weil im gleichen Branch kannst du das sowieso nicht ausgecheckt haben.
Ja.
Von mehreren Worktrees, also weiß ich nicht, das. Also ja, und im IntelliJ ist ja auch so, dass du quasi beide Worktrees halt ja offen hast, ne?
Ja, ja.
Keine Ahnung. Das ist, ja, aber es ist halt ein ganz ein neues Feature bei denen.
Mhm. Weil ich jetzt gerade noch was Git Kraken offen habe, frage ich dich auch noch gleich da an. Verwenden bei euch im Team fürs Kraken?
Nein. Leider nicht.
Leider nicht,
weil ja. Da gab es ja viel so andere Features, gell?
Nein, da gibt es eben das Teams-Feature. Ja, und das habe ich jetzt auch erst vor kurzem entdeckt und leider bei uns ist es auch so, dass irgendwie, ja, ich glaube 60% vom Backend-Team nutzen Kraken und die anderen nutzen halt nur Tower, ja. Aber du konntest ja da auch gleich schon so in dem Teams, da macht er automatisch dann über, checkt er dann irgendwie, dass wer anderer am gleichen Branch was arbeitet und du da jetzt quasi Konflikte kriegst, weil der das schon geändert hat, so und so. Weißt du, bevor das quasi committed und pusht wird. Ja. Ja. Was ich ganz spannend eigentlich auch fand, zum Beispiel. Ja.
Naja, voll.
Dass er das so darstellt, aber das, das funktioniert ja bei uns nur so halber, ja.
Ja, genau. Ja. Ja, ja, das ist, ich nutze da jetzt leider auch nur im Grunde die reine Git-Funktionalität. Ich weiß gar nicht, ob ich das GitLab überhaupt noch eingebunden habe. Nein, das habe ich, glaube ich, auch nicht mehr drin, ja. Weil du kannst im Grunde das Repository ja auch dazu konfigurieren, ja, sozusagen. Oder halt dein Atlassian-Account oder was, genau, auch immer. Ja. Und konntest ja dann da aus MR starten und was der Teufel was.
Ja.
Das mache ich halt aber alles nicht, ja. Aber ich habe gesehen, in einer von den letzten Versionen, keine Ahnung, du, genau, das mit diesen Potential Conflicts, da haben sie mal eingebracht. Und auch so, was war das, du kannst quasi Teammitglieder auch so Patches oder sowas schicken.
Ah ja, so, ja genau, so Cloud-Patches sozusagen.
Das ist mir einmal untergekommen,
ja, ja, genau, so
Cloud-Patches so, und so. Ja, ja, das, da haben wir dann auch wieder gedacht, das ist eigentlich dann auch wieder schade. Ich meine, gut, dass du die Auswahl hast, von so vielen unterschiedlichen Tools. Und ich glaube, die meisten, ehrlich gesagt, nehmen eigentlich das IntelliJ einfach her. Ja, weil, ja, genau, weil das ist halt das, was dann einfach da ist, ja, die Git-Integration, ja, in, ja, IntelliJ.
Das muss man halt schon, glaube ich, vom Team oder von der Firma und so weiter ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, forcieren, beziehungsweise halt auch, weiß nicht, wie das ist, halt einfach, dass man gleich mal sagt, bei uns, wenn jetzt ein neuer anfängt, dann sage ich beim Onboarding schon auch gleich, du, wir nutzen den Git Tower oder Kraken, schau dir das einmal an, du kannst für diese Lizenz haben, was der lieber ist.
Genau. Halt. Ja? Ja, genau.
Weil, natürlich, wenn es das nicht so quasi gleich offen, frei zur Verfügung stößt, dann der Entwickler selber kauft sich selten dann irgendeine so Lizenz.
Kauft es nicht. Ja, vor allem Dinge, ja, gehört es ja dann eh wahrscheinlich in einen Firmenaccount und so
weiter, genau, rein, ne? Genau, also das musst du schon treiben quasi, dass halt die Leute sowas sich anschauen und probieren und hernehmen, ja.
Ja, voll.
Also das wüsste, ja. Jo, jo. Also die was sage ich, die Bitbucket Integration und so weiter nutze ich jetzt, habe ich zwar konfiguriert im Kraken, aber dass ich dann da aus dem gleich MR, also Pull Requests oder Merge Requests erzeuge und so, das mache ich eigentlich auch ganz wenig. Ja.
Naja, ich meine, so mega lang haben sie das jetzt auch noch nicht drin gefühlt.
Ja. Aber
wahrscheinlich auch schon wieder ein paar
schon,
Jahre.
Auch schon, ja.
Aber am Anfang hat das jetzt auch nur so halbwegs gut funktioniert, kann ich mich erinnern, ja.
Ja.
Und ja, und dann nimmst du es halt nicht her und ja.
Genau.
Genau. Und du hast das halt ja auch dann im IntelliJ, also ich rede jetzt von der GitLab-Integration, weil wir haben ja da in dem Projekt GitLab, da hast du ja auch wieder GitLab-Integration im IntelliJ dann wiederum. Das heißt, ich kann ja aus dem IntelliJ dann auch wieder auf die MRs zugreifen etc.
Ja.
Habe ich ja da auch wieder das Gleiche sozusagen, kann man auch dort die Feature-Branches zu den MRs auschecken und so.
Mhm.
Und so machst du sie jetzt eigentlich, ja.
Ja, ja.
Genau. Genau. Ja, also ja, die überlappen sich halt natürlich auch vorne und hinten, diese ganzen,
ja, klar, ja.
Die ganzen Tools, die man, also gerade IntelliJ mit allem anderen.
Mhm.
Ja. Genau.
Ja, ja, ja. Gut.
Hätten wir es eigentlich so, oder? Von dieser,
ja.
Tool. Also, eins wollte ich nur erwähnen, was ich auch wieder, also, das habe ich, weiß ich nicht, habe ich das her angefangen zum Einsetzen? Ich glaube nicht. Aber mir taugt das Raycast eben nur ganz gut. der Mac-Launcher.
Ja.
Habe ich da auch noch mal eine. Vor allem Dingen auch gerade wegen dieser ganzen Atlassian-Terra-Integration, die haben. Die auch bei dem Raycast, also das Raycast ist ja auch sowas, was der, da kannst du dann auch wieder so ein Abo-Modell abschließen etc., aber diese Jira-Integration, die funktioniert halt auch in dem freien Modus.
Mhm.
Ja. Und es ist halt einfach so gut, wenn du einfach quasi dann schnell noch Ticketnummern suchen kannst oder da einfach schnell ja eine Ticketbeschreibung irgendwo auskopieren kannst oder überhaupt einmal zu einem Ticket schnell navigieren kannst, ja, so dass da quasi, dass du einfach nur eingibst die Ticketnummer und sagst Enter und dann geht halt der Browser auf und gleich auf der richtigen Seiten im Jira und so weiter. Das kann ich auch nur an jeden empfehlen.
Ja.
Der da sehr viel im Jira sich umeinander bewegen muss und umeinander springen muss. Genau.
Ja. Ja, also Das ist witzig, weil wir haben jetzt auch gerade so bei uns wieder kleinen, so ein Weihnachts-, vor der Weihnachtsfeier so einen kleinen Productivity-Workshop gemacht und ein bisschen so ausgetauscht über, ja, was wir so für Tools und so weiter im Einsatz haben. Und für mich ist ja, ich habe das halt dann gleich so gesagt, weil mein erster Punkt war, weil es mir jetzt gerade mal so unterkämmt bewusst worden ist, dass es eigentlich für mich so ein Standard ist und für viele andere gar nicht. Das erste, was ich mir auf einem Mac immer installiere, wenn ich einen neuen irgendwie aufsetze, ist ein Tool, wo ich ein Clipboard History habe.
Ah ja, voll.
Und früher war das halt, also eigentlich habe ich angefangen mit denen über eben einen Launcher sozusagen. Also da war früher ein Launchbar für mich und der hat halt diese Clipboard History mit dabei gehabt. Jetzt habe ich halt Raycast im Einsatz und der hat halt auch die Clipboard History. Mhm. Ja. Und das Clipboard History ist mittlerweile für mich eigentlich fast das Main Feature, ja. Aber der Raycast an sich, über den kommt man ja eine eigene Episode mit 1,5 Stunden füllen, ja, was das Ding eigentlich alles so kann. Ja, mhm. Weil gerade was, weil ich dann, wir haben über den Raycast halt auch geredet und dann ist auch von Kollegen gekommen, ja, sie waren total überrascht, wie sie das gesehen haben, was der Alonso da oben in dieser Suchleiste halt für Kalkulationen und so ausführen kann.
Ja.
Ja, also, ja. Auch so Konvertierungen, gerade was bei uns ist mit Zeiterfassung, was der, da kannst du da reinschreiben, von 9.03 Uhr bis 11.48 Uhr, was der, wie viele Minuten sind das sozusagen?
Mhm.
Ja,
mhm.
Oder wie viele Tage sind zwischen 1. August 2024 und 27. Dezember oder sowas? Der sagt gerade, oh, 7, nein, das sind so viele Tage. Ja, so krass. Dinge, was dann einfach, du rechnest du mal dumm, weißt, und das hast du halt da gar mit einer also Command-N-Leertaste und dann schreibst du das da rein. Ja?
Ja.
Also da kannst du im Team, die das nutzen, wirklich eine Stunde lang drüber unterhalten und jeder kann dem anderen Tipps geben, weil er sagt, ah, hab ich gar nicht gewusst, dass das geht.
Ja, voll.
Ja, es ist Wahnsinn, was da alles drin ist.
Ja? Ist echt krass. Ja.
Plus halt dann, wie du jetzt gesagt hast, die ganzen Plugins wie Jira und so weiter, was du dazu installieren kannst. Ja. Mhm. Was ja, ja ein Wahnsinn.
Ja, und vor allem Dinge, auch der Raycast selber, der hat ja quasi auch, also bei dieser ganzen Abo-Geschichten und so, kannst du quasi auch wieder so ein Organisation-Account dahinter hängen, weißt du, wo du deine Mitarbeiter und so drinnen hast. Und da kannst du dann quasi auch die Teammates einladen, die halt dann alle den Raycast benutzen und halt Kommandos und so weiter Firmen intern sozusagen scheren.
Ah ja.
Weißt, und Extensions und so und den vorkonfigurieren. Das heißt, du konntest da sagen, hey, Leon, ihr setzt jetzt quasi da nicht nur IntelliJ und den Git-Kraken auf, ja, sondern halt auch ein Raycast und dann, bumm, zack, kriegt's von uns die Lizenz und dann hat der gleich die ganzen Kommandos, die halt da so jeder braucht, ja.
Ja.
Ist schon wild, ja. Ist aber halt wieder eine eigene, wie du sagst, kannst jetzt auch wieder einer wochenlang damit beschäftigen.
Ja, eben, ja.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Ist ja so krass. Die haben jetzt auch so ein Wrapped drinnen. Wo du im Raycast quasi siehst, was du heuer so, was du wie oft aufgerufen hast und wie oft das Raycast aufgerufen hast und so weiter.
Oh Gott, ja, das, bei mir wird da, glaube ich, da rappt.
Das ist ganz witzig, ja.
Da wird die Clipboard History, glaube ich, ganz vorne dabei sein.
Ne, die Clipboard History ist mir jetzt gar nicht,
das siehst du gar nicht
so, aber man sieht quasi, welche Apps man wie oft aufruft und okay. So, was die Top Applications sind und wie oft und so weiter. Und dann kriegst du so eine Einstufung, bei mir steht echt App Trends Professional Hacker, weil halt bei mir die iTerm und so ganz, ganz vorne dabei ist zum Beispiel.
okay.
Und Visual Studio Code und so zeigen, ja, und ja, geil.
Ah, ja, bei mir ist die cool. Top Extensions Clipboard History, sage ich nur.
Ja, aber wo ist das zum Sehen? Warte mal, Extensions. Ah ja.
Auf der zweiten Seite.
2500 Opens habe ich da.
Dings ist aber auch bei mir sehr, warte mal, Top Applications ist bei mir nicht das iTerm, sondern Screenshot.
Aha, wieso, was tust du mit der Application Screenshot? Gibt es dieses
Application? Mit Raycast.
Was? Ha?
Na, mit Raycast tue ich quasi, da habe ich so ein Kommando, weißt du, das, was nehme ich da her? Command Shift 4.
Ja.
Genau, dass ich quasi einen Screenshot von einem Bildschirmausschnitt, den ich definiere, erstelle.
Ja, aber was hat das mit Raycast zum tun?
Ich glaube, dass das über einen Raycast ist, der Na, Shortcut, glaube ich.
Der Command Shift 4 ist ein macOS Shortcut quasi. Nehme ich auch
immer. Ja, dann verstehe ich es nicht ganz.
Das ist ja witzig, ja. Weil das kommt bei mir überhaupt nicht viel in der Liste, nämlich.
Okay.
Ja, also irgendwas, ich meine, du kannst schon im Raycast Screenshot suchen, dann geht die Screenshot Application auf
Na, ich hab, ja, genau, und ich hab quasi diesen Shortcut, der steht bei mir bei der Screenshot-Application dabei.
Ah, dann hast du das auf das gelegt.
Habe ich das einmal auf den gelegt, ja, wahrscheinlich.
Ja. Weil du kannst nämlich sagen, wenn die Screenshot-App aufgeht, was ist der Default-Ding, das dann passiert quasi? Und da wirst du das so gelegt haben.
Wahrscheinlich, ja. Mhm. Weil irgendwas kann ich mir erinnern, in irgendeiner macOS-Version hat es da mal Änderungen ergeben, die mich irgendwie gestört haben. Mhm. Und dann habe ich das über Raycast gemappt. Irgendwie so war das.
Okay.
Genau, und das ist jetzt das meistverwendete.
Ja, nein, ist cool zum Sehen. Krass. Also, ja.
Krass.
Bei mir ist bei den Applications One Password ganz vorn.
Ah, ja. Das nie da Dings hast du dein ChatGPT-Account eigentlich da eine verlinkt oder eine konfiguriert ins Recast?
Nein, also ich habe jetzt gerade mal für den Bernhard, einen Kollegen der hat das gemacht, eben über so ein OpenAI, da musst du einen API-Key einfach hinterlegen. Mhm. Ja. Das macht er sehr viel, dass er halt direkt ins Recast dann Fragen eingibt, die er dann Richtung OpenAI ChatGPT halt schickt. Ja. Mhm. Ich bin sehr happy mit der ChatGPT Native App quasi am Mac. Ich nehme die eigentlich her. Mhm. Ja.
Okay.
Also ich launch ChatGPT. Das ist bei mir in der dritten Stelle bei Top Applications die ChatGPT App. Ja. Mhm. Dass ich mir über Raycast die aufmache.
Mhm. Ja. Mhm. Ich schaue gerade da bei Raycast, da gibt es ja sogar ein eigenes Raycast AI. Alter.
Ja, das ist glaube ich in diesem Premium-Ding drinnen auch, gell?
Ja, genau.
Ja. Ja, so war auch die erste Frage gleich bei den Kollegen, finde ich gut, dass du aufmerksam sind, weil ich eben von der Clipboard History so geschwärmt habe, was ist eigentlich mit OnePassword, Passwörtern, die du ins Clipboard kopierst?
Ja, nix, sind nicht drin. Das kannst du, glaube ich, konfigurieren.
Ja, habe ich nichts konfiguriert speziell, aber die sind einfach nicht drinnen in der History. Und OnePassword tut es ja auch so, dass er, das kannst du ja im OnePassword auch konfigurieren, dass OnePassword auch nach einer gewissen Zeit wieder aus dem Clipboard rauslöscht.
Genau, nach 90 Sekunden
so später. So irgendwie ist der Default, glaube ich, oder so. Ja. Und sie landen auch automatisch nicht in der History. Früher muss ich sagen, beim Launchbar, was ich früher verwendet habe, da ist das schon in der History gelandet, vom Clipboard. Was suboptimal ist. Ja.
Ja.
Aber ja, ist grundsätzlich ja nur lokal, aber ist auch nicht so ideal, wenn jemand die History aufklappt und dann Plaintext die Passwörter drinnen stehen. Beim Raycast ist das nicht so. Ja.
Genau.
Was ich gut finde. Ja.
Genau.
Ja.
Ich weiß gar nicht.
Mit Jira muss ich mir noch ein bisschen anschauen, das habe ich noch nie so. Ich weiß, das habe ich mir eigentlich sogar, ich habe die installiert, das Plugin, aber jetzt war es gar nicht mehr connected. Ich muss das wieder mehr hernehmen, dass ich direkt dort zu die Issues springe, so, ja.
Aber ja, genau.
Es ist bei mir ein bisschen schwieriger, weil ich halt so viele Jira-Projekte habe. Verschiedene. Weißt, wahrscheinlich, du arbeitest an einem Jira-Projekt mehr, oder? Und dann bist du immer aus
genau.
Diff konfiguriert und suchst halt in dem.
Ja,
wenn ich eintippe von Jira so quasi, dann habe ich halt da alle möglichen Projekte und finde den, ja gut, muss ich mir eins halt einstellen, das bleibt dann
ja. Es ist schon so, also du meinst jetzt innerhalb von einer Jira-Instanz mehrere Projekte?
Ja.
Oder mehrere Jira-Instanzen?
Nein, okay. Innerhalb von einer.
Naja. Du hast da quasi dann immer das Projektkürzel und das musst du sowieso dann auch bei der Suche angeben.
Ach so, okay.
Also weiß ich nicht, Timer so, oder was?
Ja, genau.
Es gibt Timer minus
Issues oder sowas. Ja, so, ja.
Genau.
Aber wenn ich jetzt noch einen Text suche, weil ich nur weiß, okay, es geht um Spring Update
so,
oder so,
ja,
dann fand ich das in zig Projekten halt, weißt?
Ja, genau. Ja, und das ist ja, glaube ich, nicht wirklich schnell, die Textsuche.
Okay.
Also man merkt ehrlich gesagt da bei diese Issue Keys, dass er ein bisschen rattert da im Hintergrund, aber okay, das ist ja halt das Gyro, was
auch natürlich die API und
Frage bearbeiten muss. Ja. genau.
Ja. Okay.
Ja, voll.
Aber das probiere ich auch so ein bisschen wieder mehr.
Da habe ich ja heuer, wie war das? Da gibt's ja auch diese IntelliJ-Funktionalität, dass du quasi, wie war das? Wenn's du ein ein Feature Branch brauchst du oder so, dass du mal gleich konfigurierst, weißt du, wie das Layout von den Branch Namen ausschauen soll, prinzipiell. Mhm. Also, dass das halt immer anfangen soll mit Feature, Slash, und dann hat man ja meistens nur irgendeine Konvention, dass man irgendwie den Issue Key meistens halt dann
reinbringt
und so. Das hat sich bei mir ehrlich gesagt gar nicht durchgesetzt. dass ich da, ich meine, so die Konvention schon, ja. Aber das liege meistens trotzdem immer nur händisch an.
Ja. Ich lege mir es jetzt auch meistens händisch wieder an, beziehungsweise was ich halt oft tue, ist auch, dass ich es halt direkt aus dem Jira halt generiere. Ja. Mhm. Der Nachteil ist, was man dann den nicht
ja,
taugt, ist, dass man das, was der Venture aus der rechts diese ja, Bitbucket Integration oder was auch immer halt, ja. Und da kannst du auch so einen Create Branch. Da legt er mir es eigentlich immer schön an, wie es haben will. Allerdings stört mich daran immer, dass dann gleich ein Bild losläuft, weil es einen neuen Branch gibt. Und eigentlich will ich erst, dass der losläuft, wenn ich was committed habe auf den Branch, was anders ist als wie der Branch, wo nicht mehr weggeht quasi. Ja.
Ja, da ist da bei uns das Problem, dass wir halt ein Jira einsetzen, aber halt dann GitLab halt eben.
Ja, wobei du könntest sicherlich Jira mit GitLab da schon auch als Development-Umgebung zusammen konfigurieren halt, oder?
Ja, gibt schon, aber das ist halt dann nicht so geil, wie wenn du jetzt alles aus einer Hand hast.
Ach so, okay.
Wie bei Atlassian jetzt.
Ja, das funktioniert mit Bitbucket in Kombi schon sehr gut, ja.
Ja,
genau. Ah, das, was ich jetzt, was auch sehr Standard ist, auch schon bei uns, dass du halt wirklich die Issue-Stati auf Basis der Bitbucket-Sachen umsetzt halt, ja. Also, dass quasi, wenn ich einen Pull-Request mache, dass der Jira-Issue dann automatisch auf Code-Review-Status geht und so, ja.
Ja,
und der
das ist so Merch ist,
dass er halt ready for testing wird und so, ja.
Ja, genau. Das kannst du zwar in GitLab auch, du kannst zwar in GitLab, ist, dass du kannst irgendwie die Status, also, jeder Status hat vom Jira hat ja irgend so eine bestimmte ID dann auch in der Jira-Datenbank und die kannst du quasi im GitLab auch hinterlegen, ja, bei dieser komischen Jira-Integration, die sie da haben, sodass ich das dann auch umsetzen würde irgendwie, aber das funktioniert nicht gescheit, ich weiß nicht, Das ist halt dann der Nachteil, gell, wenn du quasi nicht all-in gehst bei so einem Issue-Tracking-System, sondern das eine, also Tickets machst du da und was weiß ich, die Pipelines machst du dort, dann ist das halt nicht alles aus einer Hand.
Ja, das ist, wir haben vorher dann Jenkins halt noch als CI gehabt und jetzt sind wir seit fast 2 Jahren, glaube ich, bei Pipelines halt auch Bitbucket-Build-Pipelines und dann hast du halt wirklich das alles aus einer Hand. Das ist schon sehr geil, weil du halt auch dann die ganzen Bild-Informationen automatisch aber die Jira-Issues wieder hast, ja. Und dann siehst du, okay, das ist schon auf dem Environment deployed worden und das ist schon in Production, das ist schon und so weiter halt, ja. Ja. Dass er das auch zurückmeldet.
So, wir führen da noch einen Link rein zu der Jira-Integration. Ich muss mir sehr wieder mal anschauen, was denn GitLab geht. Vielleicht hat sie da jetzt auch irgendwas da in letzter Zeit. Weiß ich gerade, da haben sie schon so eine Feature-Matrix irgendwie, so Feature-Tabellen, was da jetzt geht, quasi in diese Integration. Vielleicht hat sie da, wie gesagt, ist schon ein bisschen was da. Mal gucken.
Ja.
Was ja eigentlich jetzt in diese ganzen technischen Geschichten eigentlich schon bezeichnet ist, dass irgendwie so KI gar nicht vorkommen ist jetzt bei uns, oder?
Du müsstest mein Sticky sehen. Ich meine, wir sind jetzt wieder relativ fortgeschritten in der Zeit, aber jetzt kamen die bei mir.
Ach so. Ah, okay. Ja, dann machen wir mal. Also, aber das reicht jetzt dann im privaten Bereich auch schon eine, oder wie?
Naja, nein, wir reden ja eben ist eine Mischung. Also, ich wollte gerade sagen, das nächste, weil wir vorher schon geredet haben beim Raycast, weil du angesprochen hast, ChatGPT und so, ja, also das ist ja auf der Liste da bei mir unter die Top-Apps quasi dabei, wie ich aufmache. ChatGPT und OpenAI und so weiter ist so richtig in den Standard-Usage-Daily halt übergegangen auch, ja. Was ich auch vor ein paar Wochen erst so richtig für mich entdeckt habe, sind halt so OpenAI Assistants quasi oder so diese GPTs, die was es halt auch jetzt gibt, diese wo man halt einfach auf das Ding nur so ein System-Prompt quasi drauflegt und sie so eine spezielle Variante des ChatGPTs halt für gewisse Zwecke halt macht.
Okay.
Ja. Mhm. Also bei vielen Dingen da bei dem AI-Thema keine Hexerei halt, aber ich habe halt einfach, wenn du den OpenAI Dashboard und Playground, die anschaust, halt, da gibt's halt die Möglichkeit, dass du halt Assistance definierst und die gibst dir dann Namen und dann machst du halt dort das System Instruction und so weiter rein und du kannst halt dann, da habe ich mir zum Beispiel sowas angelegt für einen Jira Assistant, ja, der mir halt einfach hilft quasi, wo ich Text einschreibe in einem Prompt und sage, hey, formulier mir das bitte in einer gewissen Struktur aus, wie ich gern meine Jira Tickets anlege. Und der macht mir halt dann gleich einen netten Summary-Header quasi, macht ein paar Emojis ein für gewisse Dinge, macht eine Listen, versucht halt die Anforderungen besser noch auszuformulieren und die Kriterien, nachdem das dann abgenommen werden kann und so weiter, oder auch besser zu erklären, wie das getestet werden kann, so Sachen halt, ja. Wir haben dann angefangen auch ich habe mir dann einmal einen Database-Expert geschrieben, der mir irgendwelchen SQLs explained und hilft dabei, die zu verstehen oder so, ja, und optimieren hilft. Oder wir haben dann auch für in der Joy angefangen, für HR, für Sales, für Marketing, ja, so ein Assistant zu machen, damit halt dann Kollegen einfach halt diesen Assistant verwenden und nicht immer gewisse Sachen vorprompten müssen und halt einpasten müssen in der Prompt. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Das heißt, er pastet einfach immer nur das mit dazu, eine vorher und dann hast du halt einfach deinen speziellen AI-Assistent halt für gewisse Zwecke. Ja. Mhm. Ja. Das finde ich ganz cool. Und was jetzt auch an, wie soll ich sagen, durch viele Gespräche und auch durch die letzte Freakshow-Episode angeregt, auch vorhabe, ist schon, dass ich jetzt auch noch wieder mit Cursor zum Beispiel mir ein bisschen mehr anschaue. Ja, das Cursor war immer wieder bei uns jetzt auch im Gespräch, bei den Kollegen und so in verschiedenste Situationen, wo wir ein bisschen gequatscht haben, so. Und gerade so jetzt für meine Mini-Projekte, was ich so habe im Bereich Home Automation und Homebridge, JavaScript, irgendwas Basteleien, was ich vor Jahren einmal gemacht habe, oder ja, irgendwelche Xcode, Luxon, was weiß ich, Dinger, oder Open-Source-Projekte, was ich halt so verwende, dass ich da mit OpenAI oder mit Cursor und AI-Dinge halt mir ein bisschen weiterhandeln und ein bisschen weiterkomme zu den Zielen, was ich gerne habe. Ja. Ich denke, das werde ich mir in die Weihnachtsferien jetzt quasi ein bisschen anschauen auch. Ja, weil es mir einfach fasziniert, also sozusagen interessiert und schauen, ob man da weiterkommt war. Ja. Der Copilot im IntelliJ und so weiter ist sehr super Unterstützung gewesen, hat sicherlich viel dazu beitragen, wie weit wir da heuer auch gekommen sind bei gewisse, gerade jetzt Migrationen da Hibernate und Spring Update, ja. Aber was mir einfach noch fehlt, ist schon dieses, ja, Gesamtverständnis der Codebasis einfach halt, ja. Also, du kannst ganz gut, wenn du schon einen Testcase hast und da schon 2-3 Methoden geschrieben hast für Tests, dann 5, 6, 7, 10 draus machen oder so. Ja, weil er versteht, wie das funktioniert und das Schema ausschaut und er legt sich ein paar Edge Cases und bla bla bla. Aber so richtig zu sagen, pass auf, hey, ich möchte jetzt gern das so umstrukturieren, dass ja die Architektur von dem System sauberer wird, also richtigen Refactoring-Vorgang oder was, der mehrere Files umspannt und Klassen und so weiter, das kannst du halt noch nie machen. Ja. Und der Cursor, die Cursor AI, die jetzt da so ein Visual Studio, auf Visual Studio aufbauen, so eine richtige IDE ist, die kommt halt mit dem Promise ein bisschen schon so halt die gesamte Codebasis halt zu verstehen, wobei halt natürlich das tokenmäßig und vom Limit her auch noch immer sehr eingeschränkt ist, wie groß das Projekt halt auch sein kann, ja. Aber bei so kleinen Repos mit ein paar hundert Zeilen oder sowas, glaube ich, funktioniert das wirklich schon sehr gut, ja.
Ja. Ja. Ja.
Die AI von IntelliJ enttäuscht noch ein bisschen, finde ich. Ja.
Ja.
Also, ja. Die habe ich auch mal subscribed, aber jetzt im Vergleich zu wie oft die Copilot hernehmen und wie die Ergebnisse mit der IntelliJ AI sind, da bin ich noch nie so überzeugt davon.
Ja, ja. Ich meine, den habe ich auch mal testweise klickt oder habe ihn eigentlich sogar nur aktiv. Zwar jetzt nicht im Hauptprojekt, aber in andere, in kleinere. Und da ist halt dann oft so, ich weiß nicht, da ist lange Zeit eigentlich, also da ist GitHub Copilot hat von Anfang an eigentlich relativ gut funktioniert, finde ich.
Ja.
Und wie dann dieser IntelliJ AI Assistant da gekommen ist, weiß ich nicht, hat der irgendwie inline zumindest gar keine Vorschläge gemacht am Anfang. Finde ich, weiß ich nicht, was da los war. Du hast wirklich nur die Prompt halt gehabt rechts und hast halt irgendwas eingepastet und da waren die Antworten, ist aber auch nicht so geil. Ja.
Ja.
Aber in letzter Zeit kommt mir vor, kriegst du immer öfter so Inline-Antworten, die ja halbwegs passen und man merkt, es tut sich schon was. Ja.
Ja.
Aber ja, gefühlt sind die trotzdem noch, also ich glaube, die nehmen ja Google, oder? Nehmen die auch das Gemini her?
Das habe ich noch gar nicht so genau recherchiert, was die im Hintergrund verwenden. Ah,
vermutlich ja. Auch irgendein Google-Sprachmodell. Nehmen wir mal auch durch die enge Verknüpfung auch bei Android und mit Kotlin etc.
Ja.
Und überhaupt mit IntelliJ.
Gemini 2 sollte jetzt auch wirklich wieder ein Riesenschritt nach vorn sein, gell? Das habe ich auch noch gar nicht so richtig ausgetestet, wie gut das jetzt ist. Ja.
Ja, muss krass sein, ja. Genau. Ja, und dann haben sie eher wie heißt es, Android XR, VR, Android VR.
Okay.
Ja, ankündigt, was quasi, ja, was der halt wie das das Vision OS halt, Betriebssystem ist, nur halt wieder auf Android-Basis, mhm. Wie so virtuelle Brillen, Headsets, etc.
Okay.
Genau, da ist, ich weiß gar nicht, ob das so richtig offizielle Veranstaltung war. Ich glaube, das war so eine geschlossene Geschichte halt für Medienvertreter. Weil ich habe einmal geschaut, da findet man auf YouTube gar nicht so arg viel, nur ein paar so mitgefilmte Videos. warte mal, Android XR war hat's geheißen,
ja.
Präsentation. Wo sie dann auch mit Samsung gemeinsam, was der wieder so ein Prototyp dann auch gemacht haben, ja. Warte, hau einmal da eine, das ist jetzt mal irgendein Video, was ich da gefunden habe auf YouTube. Ja, ich meine, im Grunde muss ich sagen, es hat jetzt einmal, ich habe mir das nur ein bisschen angeschaut, ja, aber das Android XR hat halt ja im Endeffekt ausgeschaut, eigentlich wie das Vision OS, muss ich sagen.
Mhm.
Auch die Brühen hat sehr wie die Vision ausgeschaut.
Ja,
okay. Obwohl ich sagen musst, okay, weißt du, wie viele Möglichkeiten hast, dass du das jetzt anders machst eigentlich.
Ja.
Aber was halt krass ist bei Google halt, dass die halt vorher auf ihre Services sie halt natürlich dann draufsetzen, gell. Und halt dann sagen, ja, weiß ich nicht, wir hätten ja da so ein Videoportal, gell, wenn du da was anschauen magst, hast YouTube. Da gäbe es genügend Content oder dann wahrscheinlich auch so räumlichen Content etc. zum Aufstellen, weißt du?
Mhm.
Und, oder auch Google Maps ist wahrscheinlich das Paradebeispiel halt dann auch, wo sie halt dann, oder auch mit Google Earth, ja, wo sie halt dann sagen, hey, kein Problem, setz die Brühe auf und schau dir das einmal an, wo du umeinander rennst in der Stadt, ja.
Ja.
Also schon krass, ja, aber so richtig jetzt irgendwie, ich glaube, so richtig hieb- und stichfest ist das nicht, aber die schrauben halt im Grunde an sowas wie Vision OS. Ja.
Okay. Nein, habe ich noch gar nicht so verfolgt, dass da, ja, die auch was passt.
Genau, es war jetzt ein wenig ein breiter Bogen gell, von den ganzen Code-Assistenten daher wieder. Ja, ja, ich weiß, wie geht's? Also ihr macht schon generell Führung quasi mit so AI-basierte Code-Geschichten, oder?
Ja, also ich konnte jetzt nur zum Beispiel wieder von mir sagen, ich habe jetzt einfach Tasks gehabt die letzten Wochen und Monate, wo ich halt sehr viel so Maintenance-Refactoring-Geschichten halt gemacht habe. Also eben zuerst diese ganzen Umstellungen der Hibernate-Criteria-API auf JPA-Criterias und so, ja. Und jetzt diese Spring-Update-Sachen. Und da, gerade bei den Hibernate-Criterias, ist es halt wirklich sehr, sehr gut gegangen, einem zu sagen, hey, da, ich markiere den Codeblock, weißt du, 20 Zeilen Hibernate-Criteria. Und dann habe ich einmal geschrieben, hey, konvertieren wir das in eine JPA-Criteria.
Ja.
Ja. Ja. Und wenn du das dann ein paar Mal gemacht hast, hat er auch ein bisschen gemerkt schon von der Codebasis her, wie du das gerne haben willst. Und dann hat das eigentlich auch wirklich, du hast dann nur noch drüber schauen müssen halt, und schauen müssen, Code ist ungefähr das sein, was der in der Criteria da gemacht hat. Ja, schaut sehr gut aus. und das hat da extrem viel Zeit gespart. Wenn ich mir das jetzt mal komplett durchdenken hätte müssen, was der, was macht die Query da dann, ja? Mhm. Und wie schreibe ich die Query in der anderen Sprache jetzt, so der anderen API, ja? Hätte das einiges mehr Zeit gebraucht, ja? Und natürlich musstest du nur ein bisschen checken und anschauen und was auch, da ist ein bisschen der Bogen zum Anfang ein bisschen geschlossen, weil du am Anfang auch über das Testen und so geredet hast. Was schon geil war jetzt zum Beispiel wieder in den letzten Jahren schon einiges mehr an Tests geschrieben und bessere Tests gemacht. Und jetzt, wenn wir diesen mega Branch der Spring Migration halt jetzt dann zum Pull Request gebracht haben, mit über 1000 changed Files halt quasi, hat er dann gesagt, dass der SonarQube, ja, Test Coverage von 74%. Ja.
Mhm. Krass.
Und das ist schon geil. Und es ist ja wirklich so gewesen, wie viele Tests da gefehlt sind, wenn man irgendwo einen Scheiß gemacht hat irgendwo, ja. Mhm. Also du hast wirklich viel geileres Gefühl bei so einem riesen Upgrade, ja. Und so einer riesen Migration von Hibernate und alles, wenn du halt auch sagst, okay, 74% der geänderten Codezeilen ist covered von Tests, ja.
Mhm.
Das taugt mir schon auch extrem jetzt, ja.
Ja, ja. Nein, das ist einfach, ja. Hat einfach so einen großen Wert, das kann man, das ist halt dann auch oft schwer zum Kommunizieren, gell, für Leute, die halt jetzt da nicht jetzt gerade in der, weiß ich nicht, jetzt so nicht so ein Einblick einfach, oder ist ja eigentlich sogar teilweise ja schwer für Soft, also dass das Softwareentwickler dann näher bringst, wo du denkst, okay, ist das eigentlich komplett klar sein für dich, wieso dass du das schreibst, aber ja. Gerade bei Produkten, sage ich mal, ne?
Eben, ja. Ja. Die einfach ein bisschen Lebensdauer haben sollen, ja.
Genau, genau. Ich meine, oft hast du dann wirklich, weiß ich, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, agenturmäßig unterwegs bist und halt einfach ein Kundenprojekt nach dem anderen hast, klar, also das nicht, ob du dann anfängst, dass da dein Mega-Test-Suite noch dazu, wo es da wahrscheinlich sogar Sinn macht, ja, aber zahlt da halt dann irgendwo keiner.
Ja.
Aber gerade bei einem Produkt, puh, da kann man es nur jedem anraten, ja, voll. Ja, stimmt, also, ja, also, und jetzt was nur mal, was nehmt ihr jetzt dann im Grunde dann her, GitHub Copilot oder einfach nur ChatGPT? Ja, okay.
Also, eigentlich haben alle, sage ich mal, Entwickler mittlerweile eine Copilot-License und die verwenden sie in ihren Tools halt. Die JetBrains, die IntelliJ-User sowieso, die Android Studio glaube ich auch sehr viel. Ich weiß nicht, wie viel das wir dann auch machen damit, da müssen wir sicherlich noch ein bisschen dann Feedback einholen und so weiter. Bei ein bisschen schwierig ist es halt noch jetzt für unsere iOS-Entwickler im Xcode, ja. weiß nicht, wie viel die AI nutzen haben, machen, ja, aber ja. Genau. Und wir haben jetzt immer wieder echt dann in unserem Slack-Channel oft so Sachen geshared, hey, schau mal her, wie geil der jetzt anhand meiner Kommentare, die du reingeschrieben hast, den Code da ausimplementiert hat, ja. Ja, also das sind schon extrem coole Results jetzt oft gekommen, ja.
Ja, ich wurde auch beim Copilot halt auch voll überrascht, wie der eigentlich auch dann mitgelernt hat. Wie du sagst, mir ist das auch bei diesen ganzen Hibernate-Statements und so aufgefallen, weil wir in dem einen Projekt halt dann auch relativ spezielle Queries da teilweise machen, ja. Wo du dann teilweise schon so Vorschläge gekriegt hast, was du dann gedacht hast, was krass, ja, dass er das eigentlich genauso hinschreibt, so wie es wir halt auch hinschreiben würden. Ja. Wo das jetzt nicht der Standardweg ist, ja.
Ja. Ja.
Das ist schon wild.
Ja. Nein, weil, ja, also ich mache jetzt, wir haben uns dann irgendwo nochmal geeinigt, dass du jetzt zum Beispiel ein Criteria Builder, du hast immer diesen Block, was der Criteria Builder, dann Query und dann Root, ja. Und dann, dass er die Variablen dann immer halt auch gleich Final war Builder, Final war Query, Final war Root nennt. Weißt du, und das lernt er dann sofort einmal und dann macht er das immer gleich quasi. Ja, das ist schon, und dann, du siehst jetzt bei der neuesten Version auch immer voll cool, wenn du dann irgendwie die Chat-Fragen stößt, da, welche Files er mit einbezieht, quasi jetzt für dieses Ergebnis zu berechnen, aus dem IntelliJ kannst du dann aber das aufkloppen und anschauen, auf Basis von dir und die Files habe ich jetzt die Antwort dann auch mir zusammengreifen, sozusagen. Weil da schaut sich dann wirklich gewisse Projektfiles an halt und sagt halt, da und da, so aus denen habe ich das gelernt, quasi, dass das so und so dann
sein wird. Okay.
Ja.
Ja, sehr cool.
Ja. Ja. Na, also da gibt es so interessante Rechnungen quasi im Bereich, also wie viel gehört quasi weltweit im Bereich der Softwareentwicklung an Kosten sozusagen ist für Entwickler und so weiter. Und da habe ich irgendwo mal keine Ahnung, was jetzt so einfach, was waren das, 300 Milliarden oder 300, irgendwie so, ja. Und wenn du halt da nur in dem Bereich, sage ich mal jetzt mit Copilot oder was, 10% einsparst oder optimierst und effizienter machst sozusagen, ja, was das eine Menge an Wirtschaftsimprovement einfach auch ist. Ja, und das merken auch wir einfach in der Größe der Firma. Ich sage mal, ich baue jetzt keine kompletten Anwendungen, die man die AI baut, ja, aber wie der AI Assistant mir eben hilft, um schneller voranzukommen und effizienter zu sein, ja, das kann ich auf jeden Fall beziffern, dass das eine gewisse eine Wertsteigerung oder eine Effizienz-, Produktivitätssteigerung war in dem Jahr, ja.
Ja.
Ja. Da bin ich mir ganz sicher. Also die Kosten, die wir jetzt da gehabt haben für die Lizenz des Copilots, die hat sich auf jeden Fall schnell gerechnet, ja. Und weit über dem.
Was hast du, $20 oder irgendwie?
Ja, sowas, ja, keine Ahnung.
Ist halt oder immer so die
Entwickler oder was, keine Ahnung, ja.
Ja, genau.
Ja. Worst Ding in dem Bereich, Preis-Leistung oder ich soll sagen, Tool des Jahres ist bei mir da sicherlich der Postman gewesen.
Der Postman?
Nee, der Postman. Ja, das musst du mal geben. Der Postman ist ja, den habe ich ja jahrelang eigentlich verwendet, selber für mich halt als Tool für so API-Requests und Soap-Requests und bla bla. Ja. Mhm. Hat man so kleine Collections und alles mögliche angelegt und dann haben wir eigentlich irgendwann einmal im Team auch drüber geredet, ja, jeder hat da so seine Collections und jeder hat da ein paar so Requests und wie so. Und irgendwie war es ja auch geil, das, wenn wir halt das gemeinsam hätten und wenn quasi teilweise schon der Entwickler der API für die Mobile Devs dann schon diese Requests da anlegt und so und die das nur noch verwenden können und ja. Und das haben wir uns eigentlich ziemlich cool vorgestellt und aufgebaut und alles, aber im Endeffekt scheitert es dann an gewisse Dinge, wo du wieder die Credentials dann für gewisse Environments da gescheit hinterlegst, die dann nicht so für jeden die gleichen sein sollen oder so. Und, und auch, dass du diese wirklich gescheit machst, dass die auch da anklickt werden, die Requests für neue API-Endpunkte und so. Und aber vorher hat das jahrelang irgendwie jeder so selber verwendet und das war eigentlich kostenloses super Tool, ja. Aber sobald du dann irgendwie die zusammenschließt in ein Team oder so ein Team-Account klickst, ja, für, keine Ahnung, was das bei uns jetzt nutzen, 10, 12 Leute oder so, ja, dann zahlst du plötzlich da $250 pro Monat, ja.
Uff, okay.
Für das Team, ja. Und das, muss ich sagen, hat sich sicher noch nicht gerechnet. Es ist also so viel Mehrwert gegenüber vorher haben wir aus dem sicher nicht gezogen, ja.
Okay.
Also, da ist uns so Tendenz eher die, dass man sich nochmal überlegt, okay, wie kann ich das Scheren von so Requests in eine andere Richtung bringen? Ich bin eher schon so Richtung, denk nach über, dass ich diese Web-Requests im IntelliJ Git eincheck oder so irgendwie, ja? Die Leute halt einfach dann nutzen sozusagen jeder, ja? Und da hättest du es aber im Git-Commit vielleicht dabei, dass du sagst, wo ist denn da der Request für diesen Endpunkt jetzt, dass ich das gleich ausprobieren kann, ja?
Ja. Ja.
Das müssen wir sich nächstes Jahr mal anschauen, aber das ist ein Kostenpunkt, den ich auf jeden Fall. Oh ja, wenn wir schon bei Kosten sind, dann kann ich das auch noch gleich sagen, jahresrückblickstechnisch. die lange Phase des, migrieren wir jetzt irgendwie alles auf eine Cloud, in Google Cloud oder wo auch immer hin, ja.
Ja.
Wo wir immer gewusst haben, okay, das ist natürlich mit Mehrkosten verbunden, hat dann bei uns natürlich auch dazu geführt, dass wir schon Dinge evaluiert und angeschaut haben und dass ich auch Testsysteme in gewisse Clouds betrieben habe. Und unser Produktivsystem ist aber jetzt ja über 15 Jahre eigentlich halt schon bei Hetzner und ist nach wie vor, ja. Und im Moment habe ich ja wieder ein ganz gutes Gefühl dabei, bis auf das, dass die Ressourcen bei Hetzner immer so knapp sind, das ist ein anderes Thema, weil Leute das auch mittlerweile durch Werbung von David Heinemeier, Hensen und so sehen,
naja,
dass das so günstig ist dort, weltweit gesehen. Aber, ein anderer Punkt, aber ich bin dann eigentlich jetzt in die letzten Monate den anderen Weg gegangen, habe sehr, sehr viele Dinge, die ich vorher auf Google Cloud irgendwo laufen gehabt habe oder bei Exascale, bei irgendwelchen Testumgebungen und so oder auch eben Bitbucket Pipelines Runner, die ich einfach auf Bitbucket Cloud laufen habe lassen und dort für Minuten gezahlt habe, ja, dann quasi wieder auf eigene VMs bei Hetzner verschoben habe. Ja, und dort alles in unsere eigenen Kubernetes-Cluster, in unseren Test-Cluster, in unserem, mit meinem eigenen Pipelines-Runner-Cluster halt für die ganzen Builds, ja, und so weiter, alles dorthin verschoben. Und ich habe dort über diese Migration der Systeme von Google Cloud weg, von Exascale, von Bitbucket weg, gute 4.000 Euro im Monat eingespart.
Krass.
Ja. Und in Zeiten der wirtschaftlich, wo es nicht so gut läuft in Österreich und Deutschland und so weiter, wie es die letzten Jahre davor vielleicht gegangen ist, ja, ist es natürlich auch ein super Benefit, wenn du einfach quasi mal ein paar tausend Euro pro Monat einsparen kannst, ja.
Ja, klar.
Ja. Genau, also das auch noch zu und da fühle ich mich auch eigentlich ganz gut dabei jetzt mit der Infrastruktur, die wir jetzt bei Hetzner betreiben. Einziger Wermutstropfen, das ist einfach, dass man nicht oft einfach sofort die Ressourcen einfach auch kriegt, die man vielleicht gern hätte. Ja.
Mhm. Ja. Ja, ist dann der nächste Schritt quasi, dass du einfach wieder auf Root-Server gehst.
naja, dann verlierst du halt auch die Flexibilität halt einfach. Das Schöne ist halt jetzt noch schon, dass wir haben halt jetzt da wirklich halt überall so Autoscaling-Kubernetes-Cluster halt, die halt auch sagen können, okay, ich brauche einen Node mehr und dann fährt er eine neue VM hoch, ja, und am Wochenende fährt es halt wieder nieder oder so, ja, oder am Abend dann, wenn der Bildcluster neu gebraucht wird, ja, das, was auch natürlich wieder ein bisschen Kosten spart, aber in gewissen Bereichen wie im Brot haben wir halt jetzt einfach dann fix reserviert mehr VMs, als was wir halt eigentlich brauchen die ganze Zeit, ja, weil du halt oft nicht schnell skalieren kannst, ja, aber ja, wird auch besser werden vielleicht, ja. ein paar Hetzel ja. mehr. Die können wir da noch stecken, die zusammen quasi.
Ja. Ja. Ja, bei den großen Cloud-Anbietern, da hast du das als, ja, keine Ahnung, klar mittelständische Firma halt überhaupt keinen Hebel halt nicht, ne?
Also. Sechs Preise machst du jetzt und so.
Ja, ja, voll. Also was machst du denn da, weißt du, kriegst du die Rechnung und der Ruhe ist. Also ja. Was machst du jetzt für ja. verhandeln oder so mit denen, weißt du? Das ist ja denen wurscht, ob du jetzt dabei bist oder nicht.
Ja. Da musst du die Hexenzeit committen für 3 Jahre oder sowas, ja. Das gibt's schon überall.
Ja, klar, dann wird's günstiger.
Dass du einfach für Commit, also gewisse Menge an CPU-Ressourcen und RAM und so nimmst für 3 Jahre, dann kriegst du auch bessere Preise, ja. Ja.
Ja. Ja. Ja, muss im Grunde dann eh jedes Projekt für sich selber entscheiden, ob es halt da wirklich diese Dynamik oder braucht einfach gar keine Ressourcen.
Ja. Ja.
Also es gibt sicherlich auch Projekte, da ist das halt dann relativ statisch und dann ja, bist du halt jetzt vielleicht nicht so hip, wenn du jetzt irgendwie da einen Root-Server oder zwei nimmst, ja, aber ich meine, die kosten da halt dann 200 Euro im Monat
ja.
und pfeifen halt. Ja.
Genau.
Und tut es wahrscheinlich auch für sehr, sehr viele Projekte. Ja.
Ja. Ja.
Naja.
Ja.
Ja, gut.
Jetzt haben wir keine typische Weihnachtsepisode gemacht.
Nein,
haben wir wo wir übersehen. Geschenke und so weiter reden. Aber es ist eh vielleicht besser, weil der Noah war halt schon, mein Sohn war schon ganz hellhörig. Er hat gemeint, er muss jetzt im Morgen gleich den Folio hachen.
Ja, genau. Ja, da muss man aufpassen.
Habe ich gesagt, das dann veröffentlicht er halt erst am 24. oder 25. ist eh vielleicht besser, wenn wir über die Weihnachtsgeschenke und Gadgets dann erst nachher, nach Weihnachten reden.
Ja, genau. Das machen wir dann noch. Ja, das stimmt. Das wollte ich eigentlich auch und das habe ich auch mal gedacht, ja, weil
jetzt sind sie noch da haben sie das schon heraus, um was da geht, ja.
Genau.
Bis auf den Inhalt zugreifen.
Ja. Genau. Ja, voll. Jetzt machen sie schon selber Podcasts.
Ja. Genau. Und ich kann nur so viel sagen, es wird ein bisschen Technik geben, ja.
Ja.
Na, war aber cool, mal so ein bisschen einen Rückblick zu machen, ja, über das Jahr. Und ein bisschen, es ist sehr, weil so krass finde ich halt, es tut sich ja so viel, wenn du schon die Jahre vergingen, zwar je älter das wird, immer schneller, aber ja. Man hat dann das Gefühl, puh, es ist schon wieder ein Jahr, aber wenn man dann so schaut, es ist schon ganz schön viel passiert auch wieder in dem Jahr, ja.
Mhm. Auf alle Fälle. Und vor allen Dingen, ich habe dann heute vor der Episode so eine halbe Stunde vorher mal nur mich hingesetzt, weil, genau, wir haben es ja auf unserer Liste gehabt, dass wir so ein bisschen einen Rückblick und so machen.
Mhm.
Und habe mir dann eigentlich auch die Themen aus den letzten 15 oder 16 Podcast-Episoden aus dem Jahr halt dann auch nur mal angeschaut. Ja.
Mhm.
Und ja, hat sich schon wirklich viel da, aber es tut sich halt auch viel, ja, wo wir halt dann eigentlich nicht drüber reden, weil es einfach nicht, ja, keine Ahnung, nicht relevant ist halt auch im Podcast, muss man halt auch sagen, ja. Also für so fachliche Themen einfach, wo man halt dann drin steckt. Und ja, genau, da irgendwie umeinander kämpft mit irgendwas.
Also ich habe schon vor, dass ich dann, wenn wir das Spring und Hibernate Update irgendwann dann einmal jetzt auch wirklich halt in Test habe und halbwegs live dann vielleicht auch einmal einen kleinen Rückblick auch über das mache im Podcast, ja, was jetzt da so die Themen und Hürden waren. Und ja, aber ich finde es sehr ganz cool, dass wir jetzt immer wieder auch sehr programmiernahe technische Themen halt auch haben im Podcast, so unser Haupttitel, der des Podcasts ja eigentlich ist.
Ja, genau.
Aber es wird auch demnächst wieder irgendwelche Apple Keynotes geben, wahrscheinlich.
Wir werden schon wieder was auszubringen.
Müssen wir natürlich auch wieder drüber reden.
Genau, jetzt gehen wir jetzt vorher auf Home Appliances und so weiter.
Ja, schauen wir mal.
Heute auf Apple Insider. Mal schauen, was da daherkommt.
Es gibt ja so Rumors, dass es so ein HomePod quasi mit Display hat, so ein HomePad
ja,
oder
irgendwas. Alles Mögliche kommt jetzt. Dings, Türklingel mit Face ID und was da darf.
Wie kommst du auf diese? Hat es da heute irgendwie keine Rumors gegeben, oder was?
Nein, ich habe es nur heute auf Apple Insider, glaube ich, habe ich es gelesen.
Ach so, okay.
Genau. Hat es da so, warte mal, schauen wir mal, ob es da oben ist.
Apple Insider, ja, HomeKit Smart Door, Face ID Expected bei
2026. Ja, 2026, okay.
Ja, ich habe ja gestern mein vorfrühtes Weihnachtsgeschenk gekriegt und habe selber mein Intercom von Unify installiert schon. Kann ich dann auch.
Ah, okay.
Habe ich schon mal angekündigt, ja, dass ich mal sowas zulegen werde. Und die ist jetzt seit gestern in Betrieb, aber heute haben noch nicht viele Leute angelegt am Sonntag. Also ich bin gespannt im Echtbetrieb dann morgen erst einmal.
Wirst Weihnachten wird schon irgendwer erläutern.
Ja, glaube ich. Oder morgen. Morgen ist der Montag quasi. Ja, mal schauen.
Na gut. Gut.
Du, dann wünsche ich dir und deiner Family halt frohes Fest, für eine schöne Feiertag, gell?
Ja, danke euch, ja. Euch auch.
Und allen Hörern natürlich auch und die uns jetzt da im, keine Ahnung, was ist jetzt dann schon für uns das 11., 12. Jahr Podcast immer noch oder wieder oder neue zuhören. Ja.
Genau.
Und ich glaube, in der Art und Weise wird es dann auch nächstes Jahr halt natürlich wieder weitergehen.
Ja. Ja.
Mhm. Passt, dann bis demnächst.
Bis dann.
Ciao.
Tschüssi. We'll be right back.